Hallo im Jahr 2024 bei eigentlich alles. Gesundes neues Jahr von mir, Norbert, und vom Dennis bestimmt auch. Hi, Dennis.
Das ist richtig. Frohes Neues. Auch dir, Norbert. Hallo.
Dir auch nochmal, Dennis, persönlich. Wir haben uns ja bloß per WhatsApp geschrieben, wie es coole junge Leute heutzutage machen.
Eben. Aber auch nur, weil mein Fax kaputt war.
Ja, oder der Pager.
Ah ja, hatte ich nie.
Kennst du dieses eine Meme, oder weiß nicht, wie man das nennt? Kelly Rowland still sad, why, irgendwie, es gibt ja dieses Kelly Rowland und Nelly Video Dilemma, dieses Nelly. Und da sitzt sie da steht sie am Fenster und macht mit ihrem Pager. Aber sie hat bloß eine Excel-Tabelle auf.
Ja, das ist sehr bekannt und man fragt sich auch, wie sowas durchgehen konnte. Irgendjemand muss doch gesagt haben, ach komm, das klappt schon, das merkt keiner.
Nee, damit hat niemand hat mit dem Internet gerechnet zu dem Zeitpunkt.
Ja, das kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite auch, trotzdem ein bisschen Anspruch muss ich doch selber haben an sowas. Aber naja, gut. Wahrscheinlich haben die halt irgendwas gesucht, das schön hell leuchtet. Das ist halt so eine weiße Excel-Tabelle ganz gut. Und damit werden dann die Bilder ganz okay.
Aber sind wir mal ehrlich, es hätte niemand rausgefunden, wenn es Internet nicht gegeben hätte oder wenn nicht irgendjemand Langeweile gehabt hätte und das gepostet hätte.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, ja.
Das ist so, oder diese ganzen Filmfehler, die sind wirklich effektiv erst aufgefallen seit YouTube, seit diesen ganzen Filmfehler-Kanälen da oder so.
Das berühmte Filmfehler-Forum. Grüße ans Podcast-UFO.
Okay, da bin ich schon wieder raus. Ich muss einfach mehr bekanntere Podcasts hören und nicht immer bloß diese ganze Indie-Scheiße.
Richtig.
Oder mehr deutschsprachige. Mittlerweile, mein Konsum an englischsprachigen Podcasts nimmt immer mehr und mehr zu. Der deutschsprachige Konsum immer mehr und mehr ab. So rum. Ja. Und wie ist es dir? Wir wollen jetzt nicht alles ganze Weihnachtsgeschichte aufdröseln, aber wie ist es dir so in den letzten Wochen ergangen? Wir haben es ja effektiv jetzt seit einem Monat knapp nicht mehr gesprochen, so richtig.
Ich glaube auch. Weihnachten war bei mir ein bisschen entspannt, weil meine Mutter sich kurz vorher noch Corona eingefangen hatte. Das heißt, so all diese Familienfeierlichkeiten sind dann doch in einem etwas anderen Level abgelaufen, aber sonst ganz entspannt, ganz ruhig. Über Silvester dann nochmal auf Sylt gewesen, wie sich das gehört. Und da ist das Jahr auch schon wieder rum gewesen. Noch ein paar Konzerte mitgenommen, wie man das so macht. Ich war beim wirklich wahnsinnig guten Jahresabschlusskonzert von Grambusch in Bremen. Das war sehr, sehr schön. Die haben den Tower ausverkauft, was wirklich eine anständige Location ist. Irgendwie 300 Leute gehen da rein. Und das war halt echt randvoll.
Ich muss mal blöd fragen, war da vor Ionen Jahren Rockstar mal gewesen?
Ja, Tower, genau.
Oder war das? Ah, okay, dann weiß ich, was du meinst. Das ist ein okayer Laden, muss ich sagen.
Nee, das ist echt ein guter Laden. Komplett voll, super gute Stimmung. Halt ganz viele Leute auch wieder gesehen. Vorbands waren Alan Atwood und Grundhass. Das ist halt im Endeffekt ja Jendrik als anderer Künstler. Also Grundhass klingt noch ein bisschen mehr nach die Ärzte, als Jendrik nach die Ärzte klingt, wenn man das so sagen darf. Hat richtig Spaß gemacht, richtig tolle Vorband gewesen. Und ja, von Grambusch haben dann halt wirklich abgerissen, hat noch ein paar Bläser dabei für einige Songs und sowas. Das macht dann immer einfach wahnsinnig gute Stimmung. Und ich kann das nur immer wieder sagen, also das ist wirklich eine wahnsinnig gute Liveband, die man sich echt mal angucken sollte.
Na, die hatten sowieso so ein krasses Jahr mit 2023. Waren sie nicht sogar, war das nicht das Jahr, wo sie auf Tour mit Liedfett waren?
Sie waren mit Fersengold.
Mit Fersengold, ich verwechsel die manchmal. Ja. Tut mir leid, aber so in der Art und Weise. Also auch eine ganz schöne Hausnummer gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben sie jetzt nächstes Jahr auch noch mal zwei Auftritte bei, also Fersengold gehen halt auf wirklich große Deutschland-Tour und auf zwei Konzerten dürfen die noch mal Vorband machen. Das ist schon richtig cool und die hatten wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr. Das Abschiedskonzert, da hat man sehr viel Gänsehaut gesehen, sehr viele Tränen in den Augen, weil es halt einfach krass war, das alles zu sehen. Ich meine, ne, für die ist das komplette Heimspiel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Konzerte Jendrik alleine schon im Tower gesehen hat. Und jetzt darf er da alleine spielen. Und es macht das Ding sogar voll. Die haben auch schon für nächstes Jahr das nächste Jahresabschlusskonzert, also jetzt dann für dieses Jahr das Jahresabschlusskonzert gebucht. Diesmal spielen sie dann im Lagerhaus in Bremen. Auch wirklich traditionelles Urgestein der Bremer Clubs. Richtig, richtig gut. Auch da habe ich schon Tickets für. Wird auch, glaube ich, schon eng. Also ich glaube, sie haben an dem Tag angefangen, also für diese Konzerte. Übrigens in dem Zusammenhang ist einer Freundin und mir aufgefallen, die hat die ganze Zeit gesagt, dass sie sich ihr Ticket schon gekauft hat. Und dann fiel ihr irgendwann auf, dass sie alles getan hat, nur nicht dieses Ticket gekauft. Und dann hat sie sich halt irgendwie online drum gekümmert und hat halt irgendwie über Facebook eine Anfrage bekommen, ob sie nicht jemandem ein Ticket abkaufen möchte. Und irgendwie kam es ihr fischig vor und naja, es stellt sich raus, das war halt eine Person, die ganz offensichtlich alle angeschrieben hat, in der Hoffnung, da irgendwo Geld rauszuschlagen. Also da sollte dann ein Ticket 40 € kosten, was sonst, ich glaube, 15 gekostet hat und sowas. Und was halt besonders was halt gut war, weil es dadurch halt aufgefallen ist, dann hieß es halt so, ja, nee, es ist ein Online-Ticket, das kann ich dir dann zuschicken. Und da habe ich so überlegt, es gab doch gar kein Online-Ticket. Und da ich ja kurze Wege zur Band selbst habe, konnte ich jetzt Jendrik einfach mal fragen, sag mal, hattet ihr auch Online-Tickets? So, nee, es gibt nur die Hard-Tickets. Und direkt zurückgeschrieben, kauft da keins. So, versucht die loszuwerden. Und das hat dann irgendwie dann doch noch ganz gut geklappt. Aber ja, darum sehr viel mitgemacht mit von Krambusch dieses Jahr. Nein, wirklich, ich freue mich wahnsinnig für die, dass das so gut läuft, dass die so viel Spaß haben und so soll's weitergehen.
Das stimmt. Da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr noch, oder wer ist ja mittlerweile dieses Jahr? Ich bin immer noch ein bisschen 2023. Ich bin gerade in diesem Limbo zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr. Ja, ja. Aber wenn du so Scammer sagst, die viel erwähnte Sarah hier, die eine meiner besten Freundinnen ist, die wollte über Silvester mit ihrem Freund und noch ein paar anderen in eine Hütte oder so ein Ferienhaus-mäßiges ins Erzgebirge fahren. Mhm. Und eine Freundin hat das gebucht und ich habe ihr dann zu Silvester so eine Sprachnachricht geschickt, hey, so viel Spaß bei eurer Party dort im Erzgebirge und so, das kommt zurück. Nö, diejenige, die es gebucht hat, die ist einem Scammer aufgelaufen, der hat sozusagen, also so wie ich das verstanden habe, wahrscheinlich wird sie mich jetzt gleich kontrollieren, wenn sie das hört.
Korrigieren. So wie ich.
Sorry. Genau. wird sie mich korrigieren. Der hat das schon gebucht und wollte es an die weiter buchen, hat dann mehrere Buchungen gemacht sozusagen. Also der hat für den Zeitraum das gebucht und hat sich als sozusagen der Vermieter ausgegeben. Mhm. Und ja, da sind sie halt im Scammer aufgelaufen und jetzt versuchen sie das Geld zurückzubekommen, aber das sind meine letzten Informationen. Aber ich finde es halt so dreist, dass jemand so, ich weiß nicht, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Warum ist man so scheiße dreist einfach?
Ja, ich weiß es auch nicht. Und vor allen Dingen, ne, auch also bei der Geschichte mit Pushys Ticket da, das sind halt auch so Sachen, das sind so kleine Bands, den du dann halt auch noch potenzielle neue Zuschauer und Kunden verdirbst. Weil ganz ehrlich, wenn ich für ein Konzert mir Tickets irgendwo kaufe und dann feststelle, ich wurde verarscht, klar kann ich das der Band nicht anrechnen, aber ich gehe halt trotzdem nicht hin. Und ich würde wahrscheinlich auch beim nächsten Mal drüber nachdenken, ob ich hingehe. Und dann hat die Band halt einen Kunden verloren, ohne dass sie irgendwas dafür kann.
Ein Kunden.
Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich gucke mir gerade die Kundenbewertung für eine Regenjacke an, deswegen habe ich unter Umständen das Wort mit eingebaut.
Ja, Leute, das ist ja, aber mein Podcast-Aufnahmen, wir sind nicht 100% kontrolliert. Ich bin echt bei, was habe ich eine Kontrolle jetzt irgendwie heute? Keine Ahnung. Konzentriert bei der Sache, sondern wenn Dennis erzählt, kann sein, ich mal im Internet, im Handy surfe oder halt andersrum. Wenn ich rede, guckt sich Dennis irgendwelche Kundenrezensionen für Regenjacken an. Das ist Podcast-Aufnehmen im Jahr 2024, so wie es im Jahr 2020 schon war. Ja. Schön, dass du fragst, mein Weihnachten.
Arschloch.
Mein Weihnachten war auch entspannt. Also es war halt das Übliche wie immer, Familie und so. Meine Nichte habe ich ja, ich glaube, dann im letzten Folge erzählt, dass die Maria im Krippenspiel spielen wird. Das war eine Vollkatastrophe. Also jetzt nicht die Performance von ihr, generell der ganzen Gruppe, das war echt gut. Sondern was der Pfarrer sich als Stück ausgedacht hat, war der allerletzte Dreck. Also der hat das so runtergekürzt. Also ich glaube, das ist so, ich glaube, letztes Mal wurde sowas runtergekürzt, die Terminator 2-Version in den 90er Jahren in der RTL-Version. Also, das war ja krass. Wenn er noch nie Geschichte gehört hat irgendwie, da wusste nicht, um was es geht. Das war so Vorwissen wurde vorausgesetzt dafür.
Das klingt gut. Ja wirklich nach einer sehr, sehr dummen Idee auch.
Das war eine sehr, sehr dumme Idee. Aber der hat auch gar keinen Bock mehr. Ich glaube, ich habe auch schon erwähnt, dass der Pfarrer, der ist jetzt sein letztes Jahr. Der geht dann Anfang 2025 in Rente. Und lustigerweise, meine Nichte macht im Mai Konfirmation. Hat ihre Konfirmation. Und im April hört er auf. Der macht, der zieht ihn nicht mehr durch. Der sagt, ihr müsst zur anderen Kirchgemeinde gehen, anderen Pfarrer.
Wow, wie scheißegal kann dir was sein.
Ja, habe ich mir auch so gedacht. Hat sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen neuen Lexus gekauft, dem ist alles Latte irgendwo.
Naja. Das klingt, als sollte da jemand mal den Klingelbeutel nachzählen.
Ja, ey, meine Nichte, die müssen ja dann, die Konfirmanden machen ja dann sozusagen bei den Ausgängen, die werden so wie eine Mafia, schwärmen die aus und stellen sie an jeden Ausgang mit so einem Klingelbeutel. Da wird bloß jeder was reinwirft, der rausgeht da. Dass sie nichts verpasst. Und meine Nichte meinte irgendwann mal so, die haben das halt, da haben Leute 50-Euro-Scheine reingeworfen und so. Das ist schon eine Kirche, da geht gut was ab am Weihnachten.
Ja, definitiv. Ich erinnere mich noch dunkel, ich habe ja Zivildienst in einer Kirchengemeinde gemacht. Da wurde sich immer noch die Geschichte erzählt, wie eine ältere Dame, das war kurz vor der Euro-Umstellung war das. Und die hatte halt Angst, die hat das alles nicht mehr so ganz verstanden und war sich halt sicher, es gäbe wieder eine Rieseninflation und das Geld wäre nichts mehr wert. Und die hat dann halt einfach immer mal so Hunderter und 200 Markscheine in die Kirchenkasse geworfen, wow, weil sie halt sagte, bevor ich damit nichts mehr anfangen kann, hat wenigstens die Kirche was davon. Und irgendwann haben sie die aufgegriffen und haben gesagt, okay, pass mal auf, Sportsfreund, das ist nett, aber das ist vielleicht ein bisschen zu nett. Und es könnte sein, dass du das auch gebrauchen kannst.
Ja, boah. Ja, aber wenigstens haben sie eingelenkt. Bei unserem Pfarrer wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob der da eingelenkt hätte.
Nee, es wirkt nicht so.
Also der Pfarrer, bei dem ich Konfirmation gemacht habe, und der war richtig cool. Also es war so, der war zwar streng, der war noch ein bisschen mehr dieser autoritäre Pfarrerstyp, aber der war cool trotzdem. Der hat uns dann bei jungen Gemeinde sozusagen alles machen, also Abend, Freitagabend konnte man mehr oder weniger machen, was wir wollten. Der hat auch gesagt, ihr könnt auch mal in dem alten Kirchgemeindehaus ein Konzert machen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob wir jemals gemacht haben, aber wir hätten es machen können auf jeden Fall. Der war richtig cool drauf, aber der aktuelle, naja, was soll's. Dann meine Lieblingszeit im gesamten Jahr ist immer die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist meine Lieblingszeit im gesamten Jahr, weil da nichts passiert. Ich liebe diese paar Tage. Und da habe ich auch relativ wenig gemacht. Ich habe meinen guten Freund Sascha besucht in Chemnitz, habe dann noch andere Leute besucht und viel rumgehangen. Ich habe dann nach Weihnachten, viele machen ja Binge-Watching von coolen Sachen. Ich mache Binge-Watching von Ein Herz und eine Seele, habe ich gemacht.
Auch nicht schlecht.
Gibt's ja, also die Originalversion, die Originalbesetzung habe ich nur geguckt, also mit Dieter Krebs und Hildegard Krekel und halt dem anderen beiden, wo ich gerade den Namen nicht drauf komme, leider. Also die Original 4. Es gibt ja dann irgendwann wurde es ja dann umbesetzt mit Helga Feddersen, genau, als Mutter und so. Das war dann alles nicht mehr ganz so lustig. Aber es ist halt unfassbar derber Humor. Und mittlerweile hat die ARD, ich glaube, das ist schon länger her, die macht davor so eine Art, so eine Disclaimer-Tafel. Sachen, die hier geäußert werden, könnten nach heutigen Gesichtspunkten als diskriminierend und fremdenfeindlich aufgefasst werden. Und einfach nur ja, wer das kennt. Es ist einfach teilweise so böse. Aber mir gefällt das. Ich kann da sehr drüber lachen.
Nee, das ist, aber ich finde auch, das ist eine gute Herangehensweise, einfach vorher eine Warnung zu schicken, bevor man es jetzt irgendwie zurechtschneidet oder irgendwelche Zensurbalken reinlegt.
Sondern, das kannst du gar nicht machen, das wäre ein Dauerpiepton beim Alfred.
Naja, das stimmt allerdings. Das war wirklich derbe. Aber ja.
Das war derbe, aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr lustig. Was auch derbe und sehr lustig war das neue Armageddon, das Programm von Ricky Gervais. Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nicht so gut wie das vorletzte. Das fand ich auch, ich kann mich mit dem Namen nicht immer so aus, aber das fand ich noch besser. Aber das Armageddon war auch ein sehr tolles Programm, habe ich wirklich Spaß damit gehabt.
Aber das ist auch nicht das, wo er die ganze Zeit auf den Transleuten rumwitzelt, oder? Das war, glaube ich, das davor.
Er hat auch Witze gemacht, aber
es gab irgendeins, hatte ich das Gefühl, irgendwas musste er da rauslassen und hat so viele Gags darüber gemacht, dass es mich irgendwann angefangen hat zu nerven. Also nicht schlimm. Man weiß ja auch, dass Ricky Gervais jetzt nicht unbedingt der Also, ne, der ist nicht besonders engstirnig, der lässt viel mit sich machen und ist, glaube ich, auch für vieles offen, aber da hatte ich so das Gefühl, irgendwas will er da überkompensieren.
Es kann sein, dass das im Programm davor war, aber er hat in alle Richtungen ausgeholt, sagen wir es mal so.
Ja, das macht er ja sowieso. Also, wie gesagt, also, da gibt es ja wenig zu meckern.
Genau, deshalb fand ich trotzdem sehr unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht, was ich jetzt noch mir regelmäßig angucken würde wollen. Das ist jetzt nicht so der Fall. Und ansonsten, gut, die ganzen klassischen Weihnachtsfilme durchgeguckt. Außer Kevin. Kevin hab ich nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten alle.
Ich habe dieses Jahr tatsächlich fast gar nichts von diesen Weihnachtsfilmen geguckt. Irgendwie hat sich das nicht ergeben.
Ja gut, die Klassiker, Heinz Becker, Familie Heinz Becker und Weihnachten bei den Hoppenstedts ist Pflicht, habe ich mit meiner Mama zusammengeguckt, beides. Das ist halt unfassbar lustig, beides. Und ja, und dann Silvester in Ruhe mit Freunden verbracht und in Bautzen, wir haben das in Bautzen gefeiert und der Freund von mir, der hat eine Wohnung, also die Freunde von mir, die wohnen ja zusammen, die haben eine Wohnung und mit Blick auf Teile der Altstadt und so ein bisschen halt noch so die Dörfer drumrum.
Ah, okay.
Und also wir sind uns fast sicher, seit dem Millennium war es nicht mehr so schlimm wie diese Nacht. Also wie die Nacht vom 31.12.23 auf 1.1.24. Es war wirklich, 11:30 ging es so langsam los und dann um 12, als hätte irgendjemand gesagt, so jetzt raus, jetzt geht Riot alle. Und das war auch so. Du hast zwischen den ganzen Silvesterknallern, Pfeifern, Raketen, was es da alles gibt, hast du nur Blaulicht und Sirenen gehört. Das war irre.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe da ja wirklich super wenig Verständnis für dieses Rumgeknalle. Wir waren, wie gesagt, auf Sylt, wo es einfach verboten ist. Also man hat auch da ein bisschen was gehört, aber wirklich nahezu nichts. Also da hier teilweise im Juni nachts mehr Knallerei als auf Sylt. Aber unter anderem deswegen, weil mich nervt, wenn man an die ganzen Tiere denkt, die panisch werden dadurch. Auch deswegen, auf Sylt war die Hölle los. Also jeder, der es sich leisten konnte, ist mit seinem Hund nach Sylt gefahren. Und so sah es da halt auch aus. Also es war wirklich randvoll mit Hunden. Aber es war ganz schön. Also das meiste war dann sehr friedlich und alle waren sehr zufrieden und die Hunde entspannt und Urlaub halt. Das ist schon ganz gut.
Ja, aber es ist, hast du es eigentlich, es gibt ja immer so Berichte im Fernsehen, so ab dem 28., wie halt die Leute einkaufen gehen.
Ja.
Und dann habe ich bloß einen geschickt bekommen, nicht selber gesehen, sondern geschickt bekommen, wie so ein Trottel dasteht mit so gefühlt 10.000 Beuteln. Ich habe gerade für 3.000 Euro Böller gekauft. Jetzt wird's geil. Da dachte ich mir auch so, okay, cool. Für 3.000 Euro kaufst du jetzt Böller und Raketen?
Mhm. Ja, auch da fällt mir ein, ich habe die Tage noch mal die Tonight Show, die Late Show, eine von diesen Nachtshows hat, da arbeitet Jordan Klepper. Und Jordan Klepper geht ja immer auf die verschiedenen Trump-Demos und so und unterhält
sich
dann.
Der ist super.
Ah, das ist so, weil der das halt so trocken ist und weil der so wahnsinnig schnell ist. Und da steht halt auch ein Typ vor ihm. Und er spricht ihn so drauf an, so hier, und was hast du dir jetzt alles schon an Trump-Sachen gekauft? Und dann erzählt er so, ja, hier die Trump-Socken und Trump-Hose und jeden Monat ein neuen Trump-Hat. Und der halt diesen Make America Great Again-Hut, also. Und er streut dann immer wieder so Farben ein. Und wovor hast du jetzt eigentlich so Angst? Und was macht dir so Angst? Und was findest du so schlimm? Und es kommt dann immer wieder das Thema Inflation und alles wird teurer und man kann sich nichts mehr leisten. Und dann wieder, und was haben die Socken gekostet nochmal, die du gekauft hast? Ja, $30. Mhm. Und es wird alles teurer. Ja, da habe ich richtig Angst. Mhm. Und du hast für über $1,000 Hüte gekauft? Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Okay, aber es wird alles immer teurer. Die Leute raffen es einfach nicht. Und Ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, auch du hast ja immer wieder auch diese Berichte, wie dann irgendwelche losten Trottel, übrigens genauso lost wie Leute, die vor einem Apple Store campen, um das erste iPhone zu kaufen.
Gibt's das überhaupt noch?
Ich glaube nicht mehr oder zumindest wird nicht mehr drüber berichtet. Aber es ist halt genauso dumm, auf einem etwas anderen Level, glaube ich, aber immer noch sehr, sehr dumm.
Aber da kann ich dir eine kurze Abschwurfung erzählen. Als ich nach München neu gekommen bin, 2010, 11, was aus der Ecke, Und da war ich ja wirklich so, dass, na gut, Dorfkind nicht, habe ja schon Leipzig vorher gewohnt, so Stadt, unstädtisch war ich noch nicht, aber trotzdem so noch Big City, richtig Big City. Und ich laufe dort durch München am Marienplatz vorbei und auf einmal sehe ich eine Schlange stehen. Ich denke mir, mein Gott, was ist denn hier los? Ist so eine Schlange stehen im Jahr 2012, 11. Das ist ja sehr ungewöhnlich für irgendwas. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und bin dann irgendwie zum nächsten Tag zur Arbeit gegangen, habe dann so einen Kollegen gefragt, so, ey, ich habe gestern so, sagt er, ja klar, ein Freund von mir steht auch dort, da gibt's das neue, ich sag jetzt mal, iPad Mini oder sowas, also was ganz Neues ist da rausgekommen. Mhm. Und der hat gesagt, ja, die haben sich abgewechselt, seit 3 Tagen campen die davor. Ich sag, seid ihr bescheuert?
Das ist korrekt. Also wirklich, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Ich bin auch großer Fan von Dingen und ich freue mich immer, irgendwie neue Sachen zu haben, aber ich würde mir nie die Blöße geben, mich vor einem Shop irgendwie anzuketten, damit ich als Erster irgendwas habe. So wichtig ist mir ja nichts.
Also ich, ja, nee, es ist, ich glaube, das ist so, sagen wir mal, 40% Leute, die das wirklich am ersten Tag haben wollen und die restlichen 60% sind Reseller einfach. Würde ich jetzt mal schwer behaupten. Oder
ja, war das früher? Das könnte echt gut sein. Aber
wer weiß.
Wie gesagt, null Verständnis von meiner Seite.
Nee. Und ja. Ansonsten alles entspannt. Kino war ich nicht. Ich wollte eventuell in Wonka gehen, aber nö, habe ich dann nicht gemacht einfach. Ich habe keinen Grund, warum ich nicht war. Dafür will ich jetzt in den nächsten Tagen mit in der Junge und der Reihe, der letzte Film von Miyazaki, von Studio Ghibli, will ich gehen. Der läuft zum Glück im Bautzen. Da bin ich, obwohl ich schon von vielen gehört habe, ich soll mir im japanischen Original mit deutschen Untertiteln angucken, weil die deutsche Synchro richtig beschissen sein soll. Aber mein Gott, ich gucke mir trotzdem an, weil ich es einfach unterstützen will, dass im Bautzen auch mal solche Filme laufen und nicht bloß der 100. Aquaman gefühlt oder sowas. Also auch mal ein bisschen abseitigere Filme.
Ja, finde ich sehr, sehr gut.
Genau. Ja, und dann, ich habe genau eine einzige Neujahrsvorsatz mir genommen und den habe ich mehr oder weniger schon eingehalten oder hoffentlich werde ich noch weiter einhalten. Einfach weniger Screentime am Handy. Das habe ich mir einfach so gelöst, indem ich jetzt manche Apps einfach eine Zeitlimitierung reingesetzt habe. Vor allem Instagram. Also habe ich jetzt eine Stunde Zeitlimitierung am Tag, kein maximal bloß eine Stunde. Danach geht eine Sperre rein. Ich kann es natürlich auch manuell ausschalten, aber da wäre ich ja schön doof, mich selber zu verarschen. Genau, und mein Ziel ist es dann irgendwann mal so im halben Jahr, das auf immer weniger zu machen, dass ich irgendwann bloß eine halbe Stunde bin oder sowas. Weil ich habe mich so oft ertappt in den ganzen freien Tagen, mich einmal bloß eine Stunde oder manchmal sogar 2 Stunden da gehockt bin und mir irgendwelche Scheiße von irgendwelchen Menschen angeguckt habe, die mich einfach nicht interessieren.
Ja, das ist tatsächlich so. Dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also dieses Doom-Scrolling ja, und irgendwie ist ja, es ja so auch ein ähnlich, Stück ja. weit Hate-Watching. Weil teilweise
ja, schon, ja.
guckt man ja auch Sachen an, wo man genau weiß, eigentlich finde ich sogar sackdumm, mir das anzugucken, aber man macht es dann trotzdem, weil man halt dabei ist irgendwie. Und nee, deswegen kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ansonsten, wie immer, keine Neujahrsvorsätze. Nicht so mehr Sport machen und gesünder ernähren. Das hältst du eh nicht durch. Also, wenn du es nicht bis zum 31.12. auf die Kette kriegst, dann kriegst du ab 1.1. auch nicht hin.
Nee, genau. Ich habe mir das Ziel gesetzt, nicht mit dem Rauchen anzufangen und ich bin guter Dinge.
Oh, das ist ein sehr guter Vorsatz. Das gefällt mir sehr gut.
Oder?
Ja. Ansonsten, keine großen Pläne für dieses Jahr eigentlich. Ich glaube, die Menschen hören das nicht. Ich wollte als Überraschung, nee, die hören es nicht, als Überraschung über Ostern nach München fahren, paar Freunde überraschen. Ja, und im Sommer war sowieso mein Plan, für längere Zeit für mal so fast 3 Wochen nach München zu fahren, mal wirklich länger dort wieder verbringen, mal mehr Zeit mit den Leuten zu verbringen und nicht mal bloß einen Abend oder so. Mhm. Ja, und dann im Winter oder Weihnachten besser gesagt, will ich eigentlich gerne wegfliegen, aber das ist alles noch so weit weg, deswegen will ich mir keine Gedanken machen drum. Ja, und jetzt du? Irgendwelche Pläne für die nächste Zeit jedenfalls, nicht für den ganzen Jahr, aber für die nächste Zeit.
Nee, eigentlich gar nicht groß. Ich freue mich aufs neue Jahr. Also so ein paar Reisen sind schon angedacht und angeplant. Der Konzertkalender füllt sich wieder und beruflich scheint es dieses Jahr neue Projekte zu geben. Das ist auch ganz cool und von daher lasse ich das auf mich zukommen. Aber jetzt so richtige Pläne habe ich eigentlich noch gar nicht. Ich habe, was ich ganz cool finde, einen Fotokurs im Zoo geschenkt bekommen. Also Zootierfotografie. Prinzipiell bin ich ja kein ganz großer Freund von Tieren bin ich ein sehr großer Fan. Aber das finde ich dann doch schon sehr, sehr verlockend. Mal gucken, wann und wo ich das machen werde. Mal gucken. Seht ihr dann auf Instagram, wenn ich Berge von Eisbärfotos und sowas habe.
Und alle heißen Knut.
Nee, der ist ja tot. Nee.
Schon lange, ne? Der ist doch gestorben, weil damals sein Pfleger gestorben ist. Irgendwie war das doch so.
Ich glaube ja.
Was weiß denn ich? Ist doch wieder schon 100 Jahre her.
Das ist richtig. Knut war auch nicht der Problembär, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, der hieß anders. Aber weiß ich auch nicht mehr was.
Den hat Stoiber abgeknallt, glaube ich, noch persönlich.
Aber mit seiner Schrotflinte ins Gesicht.
So ist
wahrscheinlich.
Er.
Ja. Guter Typ.
Ja. Wählen Sie mit der Schrotflinte.
John. Oh Gott. Ja, ich krieg andauernd von Leuten aus München irgendwelche lustigen Zitate, die der Söder raushaut in seinen bayerischen Rundfunksinterviews. Entweder Audio oder mit Video und so. Und das ist teilweise so dumm, was dieser Mensch erzählt. Das ist einfach, das kannst du keinem erzählen.
Das will ich auch. Also ganz ehrlich, das ist halt auch so, der ist halt wirklich so komplett ohne Rückgrat, dass man den halt auch niemals ernst nehmen kann. Also es ist wirklich.
Das Schönste war, da hat eine Freundin von mir einen Ausschnitt geschickt, da hat er auch im bayerischen Fernsehen so ein Jahresendinterview geführt, mehr oder weniger, und hat dann auf die Frage hin, was er so zu Weihnachten, ob er auch noch Weihnachtsfilme guckt oder ob er auch so ein bisschen so, ja, vielleicht kennen Sie diesen kleinen englischen Film namens Tatsächlich Liebe, ein ganz, ganz toller Film, und dann fängt er an, Tatsächlich Liebe zu erzählen und das alles wie so ein dummer 12-Jähriger erzählt er das.
Ja.
Das ist unfassbar lustig, dieser Ausschnitt. Ich hab das ist so, ja, und da ist dann die Frau, die ist Sekretärin und die verliebt sich dann in ihren Chef und das und denkst du, Alter, hör auf, der hat sich auch als Schreck verkleidet beim Fasching, also.
Ja, und er hat sich bei der Gelegenheit sogar verkleidet, weil eigentlich hätte man ja auch sagen können, naja, mein Gott, das ist der als Shrek verkleidet, da ist nicht viel zu tun. Gut, grün ist er nicht, aber sonst ist er ja alles. Aber nee, wo du gerade von dem Weihnachtsfilm sprichst, Sekunde, erzähl mal kurz weiter.
Er ist hellblau. Himmelblau ist ja die CSU,
muss man ja sagen. Ja, ist aber auch eine andere Partei und das ist ein Zufall bestimmt, dass die sich so ähnlich sehen.
Irgendwie, nee. Es gab natürlich auch traurige Nachrichten in den letzten Tagen, wie zum Beispiel, dass Torsun von Egotronic verstorben ist, nach langer, langer, langer Krankheit, muss man dazu sagen. Ja, sehr tragisch, muss man echt sagen. Und ich kann wieder mal bloß Reflektor-Podcast, ja, die alte Leier, aber da gibt's das mehr oder weniger letzte große Interview mit Torsun oder letzten Podcast mit ihm.
Mhm.
Den hat Jan im Juni oder Juli schon geführt oder so.
Krass.
Das war lange, lange her und dann haben sie es ewig lange rausgezögert, weil er halt, weil es irgendwie, die erklären das kurz am Anfang, warum es lange gedauert hat, das zu veröffentlichen und ja, und dann ein paar Tage später, knapp 2 Wochen später, nachdem halt der Podcast rauskam, kommt halt die Nachricht, dass er halt verstorben ist. Er ist halt schon tragisch.
Ja,
auf jeden Fall.
Sehr.
Egotronic war auch eine tolle Band.
Mhm, definitiv. Definitiv. Mich hat das auch, weil ich das mit der Krankheit nicht mitgekriegt hatte, hat mich das noch mehr überrascht. Ich habe es zuerst bei Fettoni gesehen, der es auf Twitter kommentiert hat. Und zwar einfach nur den Namen und ein gebrochenes Herz. Und ich war relativ schnell auf der richtigen Spur und dachte so, oh Gott, was ist denn da passiert? Und ja, leider ist genau das passiert, was man dann häufig erwartet.
Ja, und ich hätte es ja auch nicht mitbekommen, wenn ich nicht einen Podcast gehört hätte, dass er halt so schwer krank war. Das ist halt Bauchspeicheldrüsenkrebs war es bei ihm.
Das ist schon
nicht so geil.
Nee.
Ja. Nee. Und du wolltest irgendwas nachgucken, hast du gesagt.
Genau, genau. Das passt jetzt fast gar nicht mehr, aber egal. Ich finde die Geschichte halt so lustig. Zwar habe ich das bei einigen Reaction-Streamern, habe ich was drüber gesehen und habe mich dann so ein bisschen auf die Spuren gesetzt. Ich glaube, da habe ich schon mal von erzählt. Aber es gibt ein deutsches Filmproduzenten-Duo. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Man sieht immer nur den einen. Die Vesellis. Und
noch nie gehört.
Okay. Ja, das sei froh. Also ganz ehrlich, sei einfach froh. Zwar machen die so christliche Filme, und zwar Hardcore-christliche Filme.
Geil.
Und die haben jetzt einen Film rausgebracht, der heißt A Law for Christmas. Also ne, ein Gesetz für Weihnachten.
Ach, ja, okay, ja.
Genau, deswegen habe ich es nochmal übersetzt, weil das hätte alles so sein können.
Akustisch nicht ganz verstanden.
Genau, genau, deswegen. Ja. Und das ist halt so scheiße alles. Also wirklich, die sind so unfassbar unfähig. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es gibt dazu einen YouTuber, um Gottes Willen, wo finde ich den denn jetzt auf die Schnelle? Der das alles, ein Amerikaner ist das, der macht ganz viele Filmrezensionen und ist irgendwie auf den ersten Film von denen gestoßen, der hieß 2025 oder 24, keine Ahnung, das war halt so ein Anti-Corona-Film, der halt auch überhaupt keine richtige Handlung hatte, wirklich nur schlecht war, wirklich auch so sinnlose Sachen, und jetzt haben sie halt diesen Film einmal auseinandergenommen, und also erstmal habe ich dann halt auch, die haben auf YouTube halt ganz viele Sachen dazu besprochen, so ein bisschen, und was sie sich alles so vorstellen, was ihre raffinierte Idee ist. Das ist so lustig, weil ihre Idee war, sie machen eine Geschichte, die erstmal gar nichts mit der christlichen Geschichte zu tun hat. Und da war ihre raffinierte Idee, eine Frau aus Washington, weil das spielt in den USA, aus Washington kommt irgendwo ins Hinterland als Regierungsbeauftragte und das habe ich alles nur aus dem Zusammenschnitt gesehen und ich glaube, dafür kann ich Ihnen fast gut erzählen. Und zwar ist sie so genervt von ihrem Job, dass sie sagt, egal was kommt, ich mache was anderes. Und dann heißt es, wir haben da ein Angebot für Sie, ich mache es. Und dann ist sie plötzlich Agrarbeauftragte oder irgendwie sowas und muss dann halt irgendwo aufs Dorf zu irgendwelchen Hinterwäldlern, die ganz offensichtlich in einer Sekte sind, weil der Bürgermeister, irgendwie alle lieben den Bürgermeister und alle kommen mit allen zum Bürgermeister. Und den findet sie natürlich richtig scheiße, weil das ja nur so ein Hinterwäldler ist. Aber du wirst es nicht glauben, am Ende verlieben sie sich und sie feiern zusammen Weihnachten. Aber bis dahin passieren so viele Dinge, so dann wird am Weihnachtsbaum die Geschichte von Maria und Josef erzählt, in einer Ausführlichkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Aber
das
dafür,
sind Deutsche oder was?
Bitte?
Das sind Deutsche, die produzieren.
Das sind Deutsche, ja, ja. Die haben den aber, damit der weltweit rauskommen kann. Okay. Und sie haben den Film jetzt auch rausgehauen und sagen, schon über 10 Millionen Views. Und das stimmt wahrscheinlich so. Das Problem ist, die 10 Millionen Views sind sie in erster Linie daraus zustande gekommen, dass der Typ, der sie verarscht hat, also der sprich die Rezension dazu geschrieben hat, seine Filme wurden 10 Millionen Mal geguckt und ja, hier steht doch Stream und Amazon Now, das gibt es.
Hm. Apropos Amazon Now, hast du auch die
Mail ja, bekommen? Schöne Überleitung. Ja, habe ich auch bekommen.
Warst du auch so schockiert wie ich? Also wirklich so fast angewidert schon?
Ich wusste, dass das kommen würde.
Ich nicht. Mir hat's komplett kalt erwischt.
Aber ich finde das schon. Ja, es ist halt das, in Anführungszeichen, das Problem, wenn du halt marktbestimmend bist, ne? Du kannst halt solche Sachen einfach entstehen. Also, wovon wir sprechen, ist, dass auf Amazon Prime jetzt Werbung laufen wird.
Ab 5. Februar oder sowas.
Ja, genau. Und man kann die ausschalten, wenn man
2,99 €.
Ja, genau.
Dazu bucht irgendwas.
Richtig. Und
da denke ich mir so, Alter, du bist Amazon, das nervt mich schon wieder. Ich will mal gucken, wie weit sich das ausartet oder wie weit das geht, weil du musst dir überlegen, es gibt ja noch Amazon Freeway. Was machen sie mit Freebie auf einmal?
Wahrscheinlich machen sie da so viel Werbung wie bei Sky.
Das weiß ich nicht, aber
viel.
Ja, da müssen sie ja dann irgendwann machen, weil da hast du ja gar keinen Grund mehr, Amazon zu buchen, wenn du halt Freebie hast. Wenn du das gleiche Prinzip bei einem Umsonstanbieter hast, was du beim anderen für, ich weiß gar nicht, was kosten Amazon, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, was kosten Amazon eigentlich gerade im Monat, 8,99 oder sowas, ne?
Ist es nicht sogar noch günstiger? Ich weiß es, um ehrlich zu sein.
Ich weiß es auch nicht. Ich werde sehen, ich gucke jetzt auch nicht so unfassbar viel auf Prime. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, uah. Und es ist halt schon praktisch, einen Prime-Account zu haben wegen der ganzen Lieferung oder so. Manchmal braucht man wirklich was schnell. Und ich teile mir das ja auch mit meiner Family. Also ist ja 50-50. Ich bezahle die Hälfte, weil ich ja gucke, und die anderen bezahlen die Hälfte, weil sie öfters über mich bestellen. Deshalb ist das ja relativ entspannt. Also die geben immer 5 Euro dafür. Wahrscheinlich viel zu viel, aber egal. Und ja, aber trotzdem, ich finde das einfach so derbe frech. Klar, das finde ich das zum Beispiel bei Netflix entspannter, dass die halt sagen, ja, pass mal auf, wir haben halt das Abo-Modell für 4,99, da ist halt Werbung dabei. Und das nächste ist, glaube ich, 12,99, wo es keine Werbung gibt. Finde ich halt auch unfassbar teuer für das, was Netflix anbietet mittlerweile. Aber trotzdem.
Hm.
Also es ist halt. Und ich habe heute einen schönen. Habe ich das gesehen? Hat das Thomas, also hier Slow Pulse Picture, der gute Thomas, mit dem du auch den Körper-Haters-Podcast machst, hat das, glaube ich, gepostet, dass er jetzt abspecken will, und zwar an Abos. Und das ist eigentlich eine gute Idee.
Hm, ja, will mal gucken, ist es tatsächlich.
Wo ich einfach mal jetzt wirklich effektiv das wirklich kaum konsumiere, und dann, ich glaube, wenn ich gucke jetzt Monarch durch und dann war's das, dann mache ich Apple TV wahrscheinlich weg.
Ja, ich habe da auch schon häufiger drüber nachgedacht. Und das Ding ist, ich bin tatsächlich relativ weit runter. Also ich habe, ich zahle Disney Plus, und das werde ich auch weiter zahlen, weil ich das wirklich gut finde. Ich habe Prime und Spotify.
Ja, und ich habe immer, meine sind eigentlich Spotify, Prime. Die beiden sind so Standard bei mir.
Mhm.
Dann unterstütze ich noch welche auf Patreon, aber das nehme ich jetzt nicht so als Abo.
Nee, so die habe ich auch außen vor gelassen. Also das ist noch was anderes.
Und da mache ich halt Apple Plus habe ich. Das würde ich halt überlegen. Und Netflix habe ich immer so temporär mal für einen Monat oder so, falls ich halt mal die Sachen nachgucken will, die sich in den letzten Monaten angestaut haben. Und ja, dann teile ich Crunchyroll mir mit gutem Carsten.
Okay. Das ist
ja, ein
Manga, oder?
Genau, Anime-Geschichte, aber da gucke ich auch bloß One Piece. Das ist mir, da habe ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt mal wieder weitermachen. Weil ich mal One Piece einfach fertig gucken will. Also ich bin jetzt ich habe angefangen bei Folge 450, bin jetzt bei Folge 600 zerquetscht oder sowas. Und habe noch knapp das Doppelte vor mir.
Oha.
Also es ist noch richtig viel. Also, wer weiß. Ja, und dann mache ich halt den NBA League Pass, aber da weil ich ja auch einen Wohnsitz in der Türkei habe, ist das ja relativ günstig dann, ne?
Ja, das stimmt. Stimmt, ich habe vergessen, dass ich auch noch Sky habe, was mein teuerstes Abo, glaube ich, ist, wenn ich drüber nachdenke. Aber ja.
Genau. Ja, aber wie gesagt, mal drüber nachdenken, was man braucht. Disney Plus habe ich auch überlegt, aber letztendlich, ich kenne mich da gucke ich 2-3 Sachen und dann fällt das auch wieder im Schubfach irgendwo ganz hinten ab. Ich kenne mich da. Oder guck halt wie immer bloß Bob's Burgers durch und ein paar Simpsons-Folgen.
Hm.
Ist halt
ja,
so nee, bei mir.
Aber das ist halt ja, und so, also ich meine, klar sind noch ein paar andere Abos da, aber das PS Plus brauche ich halt einfach,
ja,
um ausführlich PlayStation zu spielen. Ich habe Lightroom abonniert, was ich halt auch brauche für mein anderes Hobby. Und von daher, das gibt so ein paar Sachen, müssen halt sein. Aber ich gucke schon immer mal wieder durch, was ich nicht noch weglassen kann. Weil das ist tatsächlich eine gute Idee, weil man türmt dann doch so viel auf. Also ich habe halt in den letzten Jahren auch schon The Zone abgeschafft. Apple Plus hatte ich auch eine Zeit lang, das habe ich wieder hergegeben. Den NFL Game Pass habe ich nur abgegeben, weil er jetzt über The Zone läuft und mir das einfach zu teuer ist. Was schade ist, aber hilft halt nichts. Und ja.
Das ist scheiße.
Hm. Okay. Das war so geil. Wir haben halt über Verwandtschaft in Brasilien.
Natürlich.
Der hat uns 5 einen eigenen Game Pass gemacht. Dann konnten wir alle 5 den Game Pass komplett frei nutzen. Und das für, ich glaube, jeder hat ein 20 gezahlt im Jahr oder so. Also pro Saison. Und das war schon wirklich geil. Und der NFL Game Pass ist wirklich eins der besten Produkte, die ich kenne. Der hat eine unfassbare Stabilität. So geiles Bild. Es funktioniert alles wirklich sofort, ohne irgendwelche Probleme oder das dauert jetzt ein bisschen länger oder so. Nein, das läuft alles sofort und umgehend. Aber nein, jetzt hat es The Zone gemacht und gibt auch schon immer wieder Beschwerden. Und ja, ganz großartig. Wir haben wieder was kaputt optimiert.
Grüße gehen raus an Onkel Renato.
Das ist dein Onkel in der Türkei?
Nö, das ist deiner in Brasilien.
Ach so, ja, das stimmt. Mein Onkel Renato. Ich dachte, du hättest auch einen Onkel Renato.
Nee, dein Onkel Renato. Mensch, du musst deinen Onkel Renato doch kennen, Mensch.
Ja, wir sagen mal volle Granato Renato und deswegen
ja, kurz durcheinander. Auf jeden Fall. Ja, oder Ailton einfach nur. Aber das Gleiche kann ich eigentlich nur über den NBA League Pass sagen. Der ist so krass stabil, das läuft in, ja, guter Bildqualität, ob das 4K ist, glaube ich nicht, aber es läuft auf sehr, sehr guter Bildqualität. Und das Geile ist halt, ich weiß nicht, ob es bei NFL auch so ist, so ein Spiel zieht sich ja halt durch die ganzen Timeouts und Viertelpausen und bla 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 bla. Du kannst halt ein All-Possession-Recap machen. Das bedeutet, da sind einfach alle Ballbesitz zusammengeschnitten und alles andere weggeschnitten. Das ist geil. Das geht immer so 40 bis 5, kommt darauf an, wenn Overtime ist, bis 50 Minuten. Und da hast du das ganze Spiel gesehen, ohne den ganzen anderen Quatsch dazwischen. Das ist so eine richtig geile Erfindung.
Ach, das ist geil, ja. Darum, die machen so gute Sachen und wir entscheiden uns dann, hey, wer weiß, wann der NBA Game Pass irgendwo hingekauft wird. Und
hör auf, die Rechte hat ja schon The Zone für die deutsche NBA-Ausstrahlung.
Stimmt,
ja. Also für die, genau, ProSieben Max ist ja sozusagen bloß Lizenznehmer, wenn man das so will, von The Zone. Aber ich glaube, NBA ist lustigerweise nicht so beliebt wie NFL in Deutschland.
Obwohl, ja, glaub ich auch.
Könnte vielleicht ein bisschen mehr geworden sein. Ich habe einen Weltmeistertitel jetzt und alle wollen vielleicht sehen, wie Dennis Schröder, Daniel Theis und die Wagner-Brüder performen. Aber ich glaube immer noch, NFL ist da wirklich ein ganzes Stück voraus, was das angeht, Popularität angeht.
Ja, das ist so. Ich weiß noch gar nicht, warum, aber die NFL läuft in Deutschland halt echt wie geschnitten Brot. Also das ist so groß.
Ja, das ist halt, hat sich aber auch, es war, zu Jordan-Zeiten war es genau andersrum, hat es niemanden interessiert, außer, ja, eigentlich nur richtig die Hardcore-Fans, was halt in anderen Sportarten in den USA passiert. Aber nachdem Jordan aufgehört hat und Kobe Bryant mehr oder weniger dann NBA, das Gesicht der NBA war, wurde es immer weniger und mehr hat sich dann Football ins Rampenlicht gespielt. Warum? Keine Ahnung. Aber ich habe auch Interesse an Basketball verloren, so Mitte der 2000er, weil es einfach uninteressant wurde, weil das Spiel einfach immer hässlicher wurde. Aber egal. Konzerte, habe überhaupt noch nicht geguckt, was es dieses Jahr überhaupt gibt hier bei mir in der Gegend. Wenn, dann mache ich das spontan. Aber ich habe immer weniger Bock auf Konzerte. Ich weiß, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf Konzerte zu fahren. Das ist irgendwie, vielleicht noch mal richtig Cooles ist, aber so. Und wenn ich dann immer noch so lese, was manche Tickets einfach so kosten, das schreckt mich einfach nur noch ab. Aber wir haben letztes Mal schon drüber geredet, glaube ich, über Tool, die 180 Euro wollen für ein Ticket in Berlin. Und das ist halt, ja.
Und es ist bestuhlt.
Ach stimmt, ja, wir hatten darüber ja schon geredet. Stimmt, jetzt richtig. Erinnere ich mich. Wir hatten damals auf dem Pearl Jam Konzert vor 100 Jahren, also im Jahr 2007 oder 8 war das ungefähr, hatten wir die Reisegruppe Unbestuhlt ins Leben gerufen. Natürlich mit dem doppeldeutigen Wortwitz.
Ja, ja.
Wie es halt so ist mit so.
Ich kicher nachher eine Runde.
Ja, Anfang, Mitte 20 ist man halt noch ein bisschen dumm.
Oh, ist man auch mit Anfang, Mitte 40, aber
das stimmt. Das stimmt, Leute. Ich habe jetzt mein letztes Jahr, in dem ich jung bin. Danach ist vorbei.
Das stimmt. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Alles Gute nachträglich.
Dankeschön. Dir auch. Wir haben uns nämlich seitdem auch nicht mehr gesprochen.
Das stimmt. Jetzt, wo du es nicht sagtest, fiel mir das ein.
Ja, eure beiden Lieblings-Podcast-Hosts sind jetzt ein Jahr älter.
Das ist
ein Schlag in den Sargnagel wurde mehr getan.
Aber wir sind doch ein Jahr weiser.
Nee.
Nicht kommentieren. Mann! Also ich bin ein Jahr weiser. Ich hätte es stehen lassen.
Ich bin ein Jahr weißer, weil ich einfach weniger in die Sonne gehe.
Das stimmt, sorry. Das ist auch nicht schlecht.
So, sorry. Es gibt ja, da musste ich jetzt letztens so lachen, weil ich musste ich über mich selber lachen. Den Witz hat keiner gebracht, da muss ich aber über mich selber lachen. Es gibt NBA-Bubble wieder mal, NBA 2K. da machen so Leute ab und zu Rebuild-Challenges. Ganz kurz erklärt, das bedeutet, dass sich jemand eine Mannschaft nimmt, die meistens im Normalfall relativ schlecht ist und dann sozusagen so hoch managt, dass die dann irgendwann Meister werden und gut werden. Mhm. Und da habe ich jetzt mal so gedacht, weißt du, was mal eine lustige Challenge wäre, ist, mit nur Spielern, die weiß sind, aber wie willst du das vernünftig in Titel unterbringen? All white oder irgend so.
Ja, das ist echt ein Problem, weil du dann doch sehr, sehr schnell, ich sag mal, ins hart Rassistische abgelangst.
Ja, aber es ist ja eine legitime Challenge eigentlich, aber das als YouTube-Titel.
Durchaus, ja.
Aber als YouTube-Titel, No Blacks.
Auch nicht viel besser.
Nein,
auch nicht
viel besser. Aber ich habe gedacht, wenn ich ein YouTuber wäre und ich es machen würde, ich würde das irgendwie versuchen zu verpacken. Aber naja.
Ich habe da letztens, muss ich persönlich sagen, einen sehr guten Gag gelandet, auch wo wir gerade uns selbst vom Weihräuchern über immer eigenen Humor.
Dafür unser Podcast.
Das stimmt. Ha, und ihr dürft das hören, ihr Glücksschweine. Wir treffen uns immer kurz nach Weihnachten mit ein paar Leuten, mit denen wir Abi gemacht haben. Und dafür gibt es inzwischen eine WhatsApp-Gruppe, die wirklich immer nur rund um dieses Treffen aktiv ist. Von der einen weiß ich, dass sie ein riesen Walking Dead-Fan ist. Und zwar der größte, den ich mir vorstellen kann. Die hat auch alle Spin-Offs und sowas gesehen. Spin-Offs, von denen ich nie gehört habe, dass es sie gibt. Sie hat sie schon gesehen. Und
es gibt mehr als das eine?
Ja. Die laufen bei Magenta TV. Und ja, Magenta TV hat in irgendeiner Form plötzlich neue Serien oder aktuelle Serien.
Es gibt Magenta TV.
Ja, siehst du, genau. So, jetzt haben wir's. Und so in der Richtung ging es auch. Und ich weiß gar nicht, wie wir sind im Vorgespräch auf das Thema, oh Gott, The Last of Us gekommen. Und ich weiß gar nicht, irgendwie ergab es sich, dass Kumpel halt irgendwie schrieb so, ja, hier jetzt Zombies, solange es keine Pilze sind. Und dann hat sie dazu geschrieben, ach, Zombies sind okay, wenn Daryl Dixon dabei ist. Und mir fiel dazu nur ein, irgendwie so zu schreiben, komischer Name, erinnert mich an eine Szene aus Scrubs. Und zwar gibt es eine Szene aus Scrubs, wo Elliot erzählt, ich habe extra sogar schon eine Internetseite mit I hate Cox gestartet, aber alles, was da war, waren frustrierende Lesben. Und ich finde, Daryl Dixon klingt halt auch so hart nach einem Pornodarsteller. Ich habe mich sehr gefeiert. Die Gruppe war danach stundenlang ruhig. Ich glaube, weil die anderen so laut lachen mussten.
Ja, das war auf keinen Fall, hat sich niemand an den Kopf gefasst und niemand gab kein Facepalm und nix, auf keinen Fall.
Da gehe ich fest von aus. Warte doch, eine Drohung habe ich gekriegt, aber sonst sonst habe ich keine weiteren Antworten gekriegt, was eine Art Kompliment ist.
Ich will ja immer noch mal gucken, ob ich dieses Jahr dieses Spiel mal durchziehe mit am liebsten einen von unseren Hörenden. Pornostar oder Wrestler? Weil du kannst, manchmal kannst du nicht unterscheiden, ist es ein Pornostar oder ist es ein Wrestler von den Namen her.
Ja, das stimmt.
Und das würde ich gerne mal machen. Ist wahrscheinlich die aktuellen jetzt vielleicht nicht so, aber so die älteren Wrestler. Macho Man? Okay. Es ist schon, oder ganz ehrlich, für mich der größte Pornoname im Wrestling einfach nochmal Alexa Bliss.
Ja.
Man muss es ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Das ist so ein krasser Pornoname. Aber Wrestling war jetzt auch viel los, ich habe nichts mitbekommen, aber es war viel los, mehr weiß ich nicht. Aber ich will auch nichts hören, hört Körperhaters in dem dafür.
Das ist richtig, die aktuelle Folge kommt, ist, wenn ihr das hier hört, ist die auch gerade raus. Und gerade Raw vom Montag gab ein Return, das mit dem niemand so richtig gerechnet hat. Und das war schon sehr, Rock. Sehr groß. Ja, gut, vielleicht lasst ihr euch auch nicht überraschen, sondern hört es hier.
Ich glaube nicht, dass jemand, der sich dafür interessiert,
dass, ja, das stimmt allerdings.
Und so hört, das nicht weiß. Also diese Schnittmenge ist sehr, 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 sehr klein. Vielleicht eher ich null, gen null würde ich fast sagen. Dass jemand jetzt so, was, The Rock war bei The Raw? What? Und das jetzt ungefähr eine Woche später? Glaube ich nicht.
Naja, okay. Ich habe versucht, es irgendwie spannender zu machen, aber naja, dann halt nicht.
Ist ja nicht so, als hätte ich gesagt, Bruce Willis ist tot bei Sixth Sense oder sowas.
Nee, Batman stirbt.
Tut er das?
Nein, tut er nicht, aber das war mal ein Gag aus ich glaube, das hat Max bei Radio Nukular mal gesagt, in irgendeinem Rückblick, einfach so gesagt, Batman stirbt, als ich glaube, der neue Batman war noch nicht mal im Kino und er hat das einfach so gesagt und die Leute haben ihm halt den Tod an den Hals gewünscht, weil er sie gespoilert hat und A war es falsch und B hat er diesen Film noch nicht gesehen, aber das Internet wollte sich halt wieder aufregen. Nun ja.
Ja. Doch, einen Vorsatz kann ich noch sagen, aber ich glaube, das halte ich keine Woche durch. Ich möchte mich im Internet nicht aufregen. Ich möchte mir zwar Sachen angucken und sagen, nee, das ist nichts für mich, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie mal einen Post raushauen, das ist scheiße. Das will ich nicht mehr. Ich will bloß noch entweder neutral oder freundlich bleiben. Ob ich das schaffe, glaube ich nicht. Hier im Podcast sowieso nicht. Leute, gar keine Hoffnung machen, dass hier irgendwas positiv wird.
Dafür sind wir ja da.
Hier bleibt alles so, wie es ist.
Ja, und da möchte ich auch gleich schon mal das nächste Negative mit einhängen. Hast du das vom Molotow mitgekriegt?
Natürlich. Ja, stimmt, Das ist ein gut krasses Thema. Ja, also falls, erklär's mal kurz.
Genau, das Molotow ist einer der wichtigsten Läden, möchte ich sagen, in Hamburg.
Deutschlands.
Oder das sogar,
schon,
ja.
Kann man fast schon sagen.
Die sind schon zwei-, dreimal umgezogen, weil immer wieder gentrifiziert wurde oder Häuser einsturzgefährdet waren. Und ihr jetziger Standort hat ihn jetzt zur Mitte des Jahres gekündigt, also ich glaube zum 30.06., weil an die Stelle ein Hotel gebaut werden, so ein Lindner Hotel. Ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe, also eine andere Geschichte. Und tja, jetzt haben die halt so über kurz vor Weihnachten kam die Kündigung rein. Ihr habt noch ein halbes Jahr und dann ist hier Schicht im Schacht. Es gab letztes Wochenende eine riesen Demo. Team Scheiße haben gespielt und noch zwei, drei andere. Ich glaube Senf und 8 Kilo Hühnerherzen oder irgendwie sowas. Also es war sehr, sehr punkig.
100 Kilo Hühnerherzen heißen die.
Bist du sicher?
100 Kilo Hühner. Es gibt 100 Kilo.
Es gibt 100 Kilo Herz.
Ja, ich habe gerade alles komplett vermischt. Genau. Tut mir leid, Leute.
100 Kilo Herz haben jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, übrigens den guten Grundhass, von dem ich vorhin gesprochen habe, als Sänger.
Ah, okay, krass.
Aber, also, wenn ihr da jetzt hingeht und enttäuscht seid, dass er nicht da ist, dann habe ich einen Instagram-Post falsch verstanden. Verklagt mich nicht. Oder verklagt mich doch, mir doch egal. Andere Geschichte. Naja, zurück zum Molotow. Naja, da gab es jetzt halt am Wochenende eine riesen Demo. Die Wasserwerfer standen da schon Tage vorher bereit, weil es doch sehr spontan war und abzusehen war, dass es groß wird. Und Hamburg macht sich jede Menge Clubs kaputt. Also wenn das Molotow geht, die Astra-Stube hat, glaube ich, jetzt gerade auch dicht gemacht, was auch so eine Institution war. Es ist halt echt scheiße. Und irgendwie, du hast halt nicht mehr so viel Kiez, wenn da überall nur noch Hotels sind und irgendwie ein Bordell, damit man so ein bisschen drüber kichern kann. So, du nimmst der Ecke da den kompletten Flair.
Ja, und am Ende machen sie den Pennymarkt noch zu.
Ja.
Meine ich jetzt nicht aus Spaß, sondern wirklich am Ende machen sie einen Pennymarkt noch zu, weil eventuell Rewe oder irgendwie mehr bezahlt. Also es ist halt, man weiß es nicht. Und ja, ist Molotow, also du kommst ja mehr aus der Gegend, du kennst das ja alles wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Aber für mich, jedes Mal, wenn ich eine Band auf Tour gesehen habe, also einen Tourplan gesehen habe von irgendeiner Band oder Künstler, den ich geil finde, war es Molotow meistens mit dabei, wenn es die Größe halt entsprochen hat. Also das war eigentlich so, das Molotow ist Underground und hier ist Butch Cup in Berlin, in Frankfurt, dann das SO36 in Berlin.
Ja, genau.
Und in München das Atomic Café. Ja, das Atomic Café, aber das Atomic Café ist ja auch schon ewig lange zu. Da war ich zum Glück noch ein paar Mal, das haben sie ja auch geschlossen, weil ein Lacoste, und jetzt kommt's, ein Lacoste-Lager reingemacht wurde. Nicht mal ein Laden, sondern ein Lager für Lacoste.
Oh, ist das bitter.
Ja, ein Club, der in den 70er Jahren schon, wo Freddie Mercury hingegangen ist und alles Mögliche, der ist richtig hoch frequentiert, wo es irgendwelche geilen Stories gibt, wie David Bowie da vollkommen zugekokst in der Ecke lag und solche Geschichten. Einfach zugemacht für ein Lager von Lacoste.
Ja, darum, das ist alles ganz schrecklich. Also ich find's krass, wie so Kultureinrichtungen mit Füßen getreten werden, und das Molotow ist halt gerade an der Spitze, aber ey, niemand kann sagen, wie es sich als nächstes trifft, wenn es irgendwo einen Euro mehr zu verdienen gibt.
Ja, das kann halt schnell passieren. Vor allem, ich glaube, Berlin ist gerade so ein Punkt, was sich noch ein bisschen so als der coole, hippe Standort ausgibt, aber eigentlich ist dort, geht dort die Gentrifizierung richtig gerade am Start. Die geht dort richtig voran gerade. Da kann es schnell sein, dass viele Sachen einfach so hier bei der Warschauer Brücke oder unten Friedenheimer Straße, Friedrichshain, unten in Friedrichshain, diese ganze Ecke, das kann ich mir vorstellen, dass wenn dort mal so ein richtiger Investor kommt und sagt, nö, das machen wir jetzt platt und machen dort irgendwie schönes Hotelanlage mit noch so einer Mall dazu, da sagen die auch nicht nein. Glaube ich nicht.
Das wird überall gemacht. Und dann passieren so Dinge, ich habe irgendwann letztens auf Instagram einen Account beim Doomscrollen, aber der hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Und zwar hat er mal ein Quiz gemacht. Und zwar Gefängniszelle oder
oh ja, Apartment
in London. Das ist so gut, das ist so bitter. Weil teilweise ist es wirklich so, du siehst, und er ist dann irgendwann auch so auf dem Level, wo er sagt so, das sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Also es ist wahrscheinlich ein Gefängnis in Skandinavien. Und es ist es immer. Und die schlimmsten sind immer die Apartments in London, die halt irgendwie, weiß nicht, 12 Quadratmeter, 1.900 Pfund im Monat. Das ist total krass.
Das ist abgefahren.
Ja, und das wird sich halt in all diesen großen Städten in diese Richtung bewegen. Das ist halt nun mal leider so.
Was ich noch zu meiner Scroll-Zeit bei Instagram öfters gesehen habe, weil es halt irgendwie mein Algorithmus bestimmt hat, so diese, du kennst bestimmt auch diese Accounts, wo einer durch die Straßen geht und sagt, what you're listening? Excuse me, what you're listening? Wo halt jemand fragt, was er gerade hört. Mhm. Und natürlich sind viele, viele Sachen auch gestaged. Das kann ich mir nicht erzählen, dass plötzlich irgendwie so eine neue, irgendwie Indie-Künstlerin, die gerade so im aufsteigenden TikTok-Mainstream ist, zufällig vorbeikommt, er fragt sie zufällig, was sie gerade hört und dann zufällig fragt, sag mal, wohnst du hier in der Gegend? Und sie zufällig sagt, natürlich wohne ich hier zufälligerweise in der Gegend. Hast du zufälligerweise Bock mitzukommen, mein Apartment zu sehen? Natürlich habe ich zufälligerweise Bock, mein Apartment mitzukommen. Die ganze Scheiße. Jedenfalls, und dann sind sie in so einem Apartment irgendwo in Manhattan mit Blick auf das und das, also coole Sites da zu sehen. Das Apartment, wie du sagst, glaube 10 bis 12 Quadratmeter groß. Echt, ich würde sagen, es war ein schönes, helles Kinderzimmer. So vom ersten Blick her, von der Größe her. Einfach $2,700 im Monat. Mhm. Was?
Ja, ja,
eben. Das wäre es mir einfach nicht wert.
Ja, aber das Problem ist, also dir bleibt ja fast nichts anderes übrig in solchen Orten.
Ja, das stimmt. Und wenn du halt, ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann musst du nach New York oder nach L.A. gehen. In den USA ist immer noch so. Es gibt natürlich diese ganzen anderen so Hip-Hop-Orte, die halt wenige Leute auf dem Schirm haben, aber wie zum Beispiel Atlanta ist für Hip-Hop absolut ein Mekka in den USA. Oder Portland für Indie-Musik. Portland ist so, was, glaube niemand auf dem Schirm hat, ist, glaube ich, dass Portland ist die hipsterige Stadt der Welt. Also, okay. Es ist total lustig. Also, man sagt ja mal, Williamsburg in den USA wäre sozusagen der Schmelz oder die Wurzel dieses ganzen Hipstertums, wo halt Styles und Trends mehr oder weniger ins Leben gerufen werden. Aber meistens kommen die aus Portland in den USA. Warum auch immer. Hab keine Ahnung. Aber es ist aber so. Das ist
wild.
Abgefahren. Es gibt ja auch diese tolle Serie mit Fred Armisen, Portlandia. Habe ich bloß ein paar Folgen gesehen, aber die ist wirklich sehr lustig. Kann man sich auf jeden Fall angucken.
Ich glaube, ich auch schon viel Gutes drüber gehört.
Ja, ja, also ich habe mal ein paar Folgen gesehen, die gab's, weiß ich nicht mehr wo, aber ich habe hier auf jeden Fall ein paar Folgen gesehen. Und das war richtig gut, aber leider Gottes dann auch wieder aus den Augen verloren. Aber wenn ich gerade drüber rede, fällt es mir wieder ein. Fred Armisen sowieso ein ganz, ganz toller Comedian und Mensch.
Ja, das stimmt.
Immer noch einer meiner Lieblings-SNL-Sketches, immer noch The Californians, falls du sie kennst.
Gerade fällt es mir nicht ein. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Was passiert da?
Das ist so eine Art Daily Soap mäßig gemacht und halt mit diesem kalifornischen Dialekt so richtig so. And you go and, ich kann es halt nicht so. Und dann erzählen die halt, wie die halt von A nach B kommen und dann wie es halt anscheinend in LA so üblich ist, erzählen die immer, welche Straßen die fahren die ganze Zeit. Und es ist so lustig, weil einfach niemand im Charakter bleibt die ganze Zeit. Alle bepissen sich irgendwann nach einer Minute oder so, weil es einfach alles so dumm ist. Und das gucke ich mir so gerne an. Vor allem hier Bill Hader. Bill Hader kriegt das nie geschissen. Der ist nur am Lachen die ganze Zeit.
Das klingt auch nach einer Menge Spaß, ja.
Ja, aber mein aller Lieblings-Sketch von SNL ist immer noch wo, wie heißt er jetzt, der Schauspieler mit, hier, der Mid-90s gemacht hat, sag schon.
Mich kannst du bei sowas nicht fragen. Ich bin bei 90% der Fälle raus.
Der auch, wo ich immer denke, der ist Seth Rogen, aber ist nicht Seth Rogen, hat auch hier bei Superbad mitgespielt, der etwas pummeligere mit den Locken. Oh, du weißt, wen ich meine.
Galifianakis ist es nicht.
Nein. So, oh Gott. Wartet, Leute, ich bear with me, ich gucke schnell.
Sie auch hin?
Na, stimmt. Die könnten skippen, aber wer skippt schon? Mid-90s, warte. Mid-90s. Mein Gott, ich bin so dumm zum Tippen, das ist unfassbar. Von Jonah Hill.
Ah, mein Jonah Gott. Hill.
Jonah Hill, genau. Und da gibt es so einen ganz, ganz tollen Sketch mit Jonah Hill, wo er so einen Sechsjährigen spielt, der aber vollkommen überreif ist und nur dumme Witze macht. Und das Geile an diesem, wenn du die Kommentarspalten liest, steht die ganze Zeit, ja, so der liest nur ab und das ist alles so. Und ich finde das gerade so lustig, weil der nie in die Kamera guckt, sondern wenn die Kamera umschneidet, er immer auf irgendeinen anderen Teleprompter guckt. Das macht es einfach so lustig für mich. Ich weiß nicht warum. Und natürlich Chris Farley als Living in a Van Down by the River. Als Motivational Speaker.
Oh, Chris Farley war eh unglaublich gut.
Und das ist auch so unfassbar gut.
Der Typ hatte eine Energie in diesen Sketchen. Das ist.
Jetzt muss ich wieder googeln. Ey, wieso fällt mir das gerade nicht ein? Ich kann ja nicht so dumm sein.
Du hast das Zeug dazu.
Ja. Das Lustige ist, kleiner Videospiel-Fun-Fact, bei Mid-90s der Schauspieler, ich habe natürlich jetzt übersprungen, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der ist die Stimme von dem kleinen Jungen in God of War.
Ah, okay. Krass. Ja.
Chris Farley, Motivational Speaker, wartet, Leute, dann Motivational Speaker. Matt Foley ist mit Motivational Speaker. I'm living in a van down by the river. Wenn du das irgendwo in den USA sagst, jeder weiß, was damit gemeint ist.
Okay.
Ab einem gewissen, also so in unserem Alter und älter, weil es ist aus den frühen 90ern und so, jeder weiß, was damit gemeint ist. And I'm living in a van down by the river. Es ist dort in der Popkultur so eingebrannt. Aber SNL generell.
Ja, aber es gibt halt auch, also nichts Vergleichbares zu SNL. Also nee. Halt so von der großen Bedeutung her und wer da alles durch die Tür gegangen ist. Also nicht mal die Guest-Hosts, die ja einfach die größten Stars der Welt sind, aber auch der Cast. Also jedes Jahr, wenn umgeschichtet wird, siehst du die nächsten Superstars so für in 10 Jahren.
Also das ist unfassbar. Also man kann schon fast sagen, fast halb Hollywood kommt von SNL irgendwie, von den Comedians jedenfalls.
Von den Comedians her, ja. Also da gibt's praktisch, gibt's kaum jemanden, der da keine Berührungspunkte hatte.
Wenn du überlegst, also diese, alleine schon Jimmy Fallon, wenn ich wüsste, denn ein Late-Night-Host Jimmy Fallon kennen würde, würde ich mir nie vorstellen können, dass der auch bei SNL mitgemacht hat. Aber der kommt daher.
Seth Meyers,
unfassbar viele Leute. Schon
übrigens, Seth Meyers mit Andy Samberg auch immer noch sehr, 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 sehr gut verbunden und erzählt immer gerne Geschichten, weil die beiden sich wirklich mögen. Also deswegen ruft er auch aus der Sendung immer mal wieder Samberg einfach an. Und letztens habe ich irgendwo die Geschichte gehört, da haben die haben halt teilweise wirklich Hardcore-Schichten da geschoben. Also wenn du da arbeitest, dann dein Arbeitsstundenkonto ist dann am 3. Januar schon voll für den Rest des Jahres, so gefühlt. Mhm. Und da hatten sie halt auch mal wieder so eine Spätschicht. Und er war schon ein paar, ich weiß nicht, Monate, Wochen, Jahre, auf jeden Fall länger da. Und Andy Samberg hatte gerade angefangen und die beiden haben sich gleich gut verstanden. Und er sitzt in seinem Büro und Andy Samberg kommt rein und sagt, ich gehe aufs Klo, willst du mitkommen? Und dann guckt er ihn so groß an und sagt, nein, ich werde nicht mit dir aufs Klo gehen. Und er hat eine Glastür mit so Milchglas und dann hat Andy Samberg von außen die Tür wieder zugemacht, aber ist halt einfach davor stehen geblieben, weil er genau wusste, dass er natürlich sieht, dass der die Silhouette da immer noch steht und die Tür anstarrt, bis er dann doch mit ihm aufs Klo gegangen ist. Und ich finde, das sagt auch so viel über die Stimmung intern aus. Wenn du die ganze Zeit, also wenn du immer noch Zeit für so einen Scheiß hast, dann arbeitest du da auch gerne und auch gerne hart.
Ja. Und vor allem jetzt, ja gut, das aktuelle Ensemble habe ich gerade überhaupt nicht im Blick. Aber wenn du jetzt so in den 2000er oder 2010ern da angefangen hast, dann weißt du ja, wer alles herkommt. Tom Hanks, Dan Aykroyd, Chevy Chase. Alle, im Prinzip.
Alle.
Harold Ramis war Autor da. Unfassbar.
Auch Ideen, die da geschaffen worden sind. Ne? Die Blues Brothers stammen aus einem Sketch von
Wayne's World.
Wayne's World ist eigentlich nur eine Show aus SNL. Die Ghostbusters sind da entstanden. Das ist so, so viel, was da irgendwie zusammengeworfen wurde. Und halt so viel Kreativität, weil die halt auch Scheiße bauen können. Weil die halt auch, ich sag mal, ich glaube, da werden auch viele Fehler gemacht, die vielleicht auch politisch nicht hundertprozentig korrekt sind. Aber es ist halt egal, weil es Comedy ist. Das haben wir in Deutschland leider noch nicht so ganz verstanden. Und wenn wir es verstehen, dann bei Leuten wie Pocher und Mockridge. Aber egal, das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen.
Ja, und wir hatten ja, ich muss sagen, kein schlechtes Pendant mit RTL Samstagnacht. Es war
nicht
schlecht.
Nein, überhaupt nicht. Auch das war, also im Spirit genau das Richtige. Also da hat der alte Mann sehr genau verstanden, was er da von seinen Leuten wollte.
Da war er noch nicht alt. Da war er noch ein junger Mann. Zum Zeitpunkt.
Naja, ich weiß nicht, Hugo Egon-Balder war da doch auch schon Mitte 90, würde ich sagen.
Anfang der 90er, ja gut, passt ja. Aber wie ich halt erst gesagt habe bei SNL, wenn irgendein Ami sagst, in a van down by the river, jeder weiß hier, wenn du sagst, gefickt eingeschädelt.
Ja, yeah, stimmt, genau. Wobei da inzwischen viele schon gar nicht mehr wissen, wo es herkommt, aber den Satz noch kennen.
Das kennt jeder. Und aber so in unserem Alter und ein bisschen älter kennt es eigentlich fast jeder. Da weiß jeder so gefickt eingeschädelt oder dürfe ich sie an die Beke titten oder halt dieses Kentucky schreit ficken, dieses ganzen Dinger. Das ist halt, oder zwei Stühle, eine Meinung mit. Wo im Prinzip so ein bisschen Ditsche geboren wurde mit Knut Hansen. So ein bisschen jedenfalls.
Mike Hansen.
Mike Hansen, nicht Mike. Knut Hansen ist ja hier Ulm.
Ja, es gab aber schon vorher eine Ditsche-Figur. Also die hat er nicht daher entwickelt. Also du hast recht, man merkt da schon, wo die Reise hingeht bei Herrn Dittrich. Aber Ditsche selbst ist noch früher aus einer seiner ersten Werke sozusagen. Da hat er ganz viel damit rumgespielt und hat irgendwie Kassetten aufgenommen. Und da war halt auch schon jemand wie Ditsche dabei.
Ja, aber ich hab mal vor ein paar Monaten, habe ich mir mal so Best of zwei Stühle, eine Meinung angeguckt. Und das ist wirklich, wirklich bis heute noch gut gealtert. Das ist so lustig und so dumm, wie die beiden. Die beiden haben auch so eine krasse Chemie zusammen gehabt. Bohnen und Dietrich, das ist richtig stark.
Und die haben das alles irgendwie zwei Tage vorher, haben sie sich abends beim Italiener getroffen, haben auf der Serviette geschrieben, was sie machen wollen, am nächsten Tag Kostüme gemacht, paar Stichwörter zusammengetragen und dann losgelegt. Da war echt ganz, ganz wenig Text geschrieben. Der einzige Text, den sie mal geschrieben haben, es gab mal bei zwei Stühle eine Meinung, ein Interview mit Blümchen. Und da haben sie ihre Antworten aus der Bravo einfach 1:1 abgeschrieben und mitbenutzt. Und das hat es nur noch viel, viel lustiger gemacht.
Ach ja, die guten alten 90er. Aber ich will ja nicht nostalgisch werden. Ich mag das ja eigentlich gar nicht so wirklich nostalgisch. Weil es gibt ja auch heute gute, gute Sachen, die comedy-mäßig sind. Abgesehen halt von dem Mainstream, aber Mainstream-Comedy war auch in den 90ern eigentlich scheiße. Wenn du Rüdiger Hoffmann dir anguckst und so, das war auch nicht gut.
Nee,
oder wie heißt der, Ingo Apelt oder so ähnlich, das war alles auch schon richtige Scheiße.
Ja, das stimmt, das fand man damals, also ich fand es damals tatsächlich cool, aber heute kann man sich das auch nicht mehr anhören, weil halt heute ist auch so viel mehr drin und es ist so viel mehr auch mit Intelligenz. Ich meine, selbst ein Atze Schröder wischt mit Ingo Apelt den Boden auf. Wenn man den nicht plötzlich bei normalen Interviews hört, dann stellt man fest, was für ein kluger, ruhiger, sentimentaler Mann das ist. Das ist total krass.
Ja, und es gibt auch so Menschen, bei denen ich gar nicht google nach seiner wahren Persönlichkeit. Also man könnte ja jetzt googeln nach Atze Schröder, gibt es 100%ig Bilder von ihm, wie er ohne seine Perücke und eine Brille und so aussieht. Aber das will ich nicht.
Nee,
interessiert mich nicht. Ich will einfach, dass er Atze Schröder bleibt. Ich bin jetzt niemanden, der so krass feiert. Klar habe ich diese Alles-Atze-Sendung damals geguckt, das ist ja genau in meine, wann kam das raus, 2000 oder 2002 oder sowas. ich meine, so dumm, ja, ich finde das alles lustig, Phase mit so 15, 17, da habe ich das auch lustig gefunden. Klar, jetzt kann man sich das auch nicht mehr angucken. Oder mit Gabi Köster, die jetzt durch Krankheit, also sie hat einen Schlaganfall gehabt, soweit ich mich da erinnern kann, jetzt auch leider nicht mehr aktiv ist und so. Aber das war Anfang der 2000er, war das so der Standard im Comedy? Oder hier mit Willi Milovic, nee, wie heißt der? Willi Tomczyk, hier die Camper und sowas.
Ja, ja, genau, solche Geschichten. Das war halt damals echt groß. Und also da muss man, möchte ich ganz kurz, entweder für mich oder für Atze ganz kurz sagen, wenn man sich so auch ältere Programme von Atze anhört, dann merkt man, dass die halt aber auch wirklich handwerklich einfach gut geschrieben sind. Also es ist halt nicht nur so platt, wie es wirkt, sondern da steckt dann viel hinter. Und das ist so ein Tempo und so eine Präzision auch in den Pointen und so. Das ist schon ein anderes Level als vieles andere. Also deswegen nehme ich Atze, auch Michael Mittermeier wird ja häufig auch so in dieses, ja, damals war alles besser Ding. Aber Mittermeier war damals halt auch schon gut. Also der hat damals halt auch schon auf amerikanischem Niveau Stand-up gemacht. Nicht auf Top-Niveau, aber auf einem Niveau, das es in Deutschland so lange, lange nicht gab. Und da gehört Atze auch hin. Der hat ja auch, ich glaube, viele Texte auch mit Micky Beisenherz zusammengeschrieben. Und da merkt man halt, das merkt man halt auch ganz oft an der Art, wie er spricht, wie er Wörter benutzt und sowas. Das ist schon eine ganz eigene Qualität.
Ja, und ich glaube, da haben wir schon auch ein paar mehrmals erwähnt, das Sepp von Michael Mittermeier ist einfach eins der besten Comedy-Live-Programme, die Deutschland jemals hervorgebracht hat.
Ja, definitiv.
Das ist wirklich gut. Und ich habe mal, ich glaube, der war bei der NBA, aber irgendwo habe ich mal ein Interview mit ihm gehört oder einen Podcast mit ihm gehört, mit Mittermeier. Und der ist ja vor Sepp, ist der ja für ein Jahr in die USA gegangen und hat dort einfach in solchen kleinen Stand-Up-Bühnen das ausprobiert und sozusagen mehr oder weniger gelernt. Und da kam er wieder, hat das Sepp geschrieben und das hast du halt so gemerkt. Das war damals viel zu schnell eigentlich für die damalige Zeit, was der rausgehauen hat. Aber es war
Der galt ja auch immer so als quirlig oder so, aber der hat halt einfach nur das Tempo von moderner Stand-Up-Comedy, die es in Deutschland de facto nicht gab, aufgenommen. Und der hat ja
eigentlich
auch
kaum gibt bis heute, wenn man ehrlich ist.
Ja, stimmt, wenn man ehrlich ist, auch das. Aber der hat ja auch in London und in New York, der hat in London, glaube ich, für Eddie Izzard den Abend eröffnet und solche Geschichten. Also
ja, das ist krass.
Der hat halt wirklich eine richtige Comedian-Karriere aus Deutschland gemacht. Und der ist halt wirklich gut. Also das muss man einfach sagen, und zwar in jeder Sprache. So, er macht natürlich, ich habe letztens auch ein Interview mit einem Menschen gehört, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der ist als Comedian in England, als Deutscher in England als Comedian bekannt geworden und geht jetzt in Deutschland auf Tour. Der hat vorher nur auf Englisch in England Comedy gemacht und du darfst dich selbst halt nicht zu ernst nehmen, du darfst auch das Offensichtliche nicht außen vor lassen, also dass du Deutscher bist, ist halt schon ungewöhnlich in London und wenn du dann noch ein deutscher Comedian bist, dann musst du das halt auch mit aufnehmen, aber wenn du es geschickt machst, dann haben alle was zu lachen darüber und das macht der sehr, sehr gut und das kann Mittermeier halt auch, weil auch der nimmt sich halt nicht ganz so ernst und kommt damit durch. Also
ja. Und hier, ich weiß nicht, ob dir der Name Shahak Shapira sagt dir da was?
Ja, aber selbstverständlich.
Natürlich. Und der ist ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten außerhalb von Deutschland unterwegs. Der macht halt Stand-up auf Englisch. Und das ist nicht schlecht. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, so ein paar Bits. Es ist nicht schlecht. Es ist jetzt nicht super cool oder so, wo ich sagen würde, wow. Aber er hat schon teilweise richtig geile Punchlines. Was bei ihm halt krass ist, er interagiert viel mit dem Publikum und er ist super schlagfertig, der Typ.
Der ist so schnell. Was ich richtig geil fand, kurz nach dem nach den Attentaten der Palästinenser und der Kriegserklärung der Israelis danach, hat er ein Programm online gestellt. Also ich glaube, das hat er auch zu der Zeit gespielt. Das heißt Baklavas von Teheran, glaube ich. Und macht das Sinn als Titel? Ich glaube schon. Und da nimmt er das alles so ein bisschen auf, macht das auch auf Englisch. Man merkt, dass relativ viel improvisiert ist. Aber da sieht man halt, mit wie viel Herz der dabei ist und wie klug der auch ist. Weil er halt, er versucht halt zu vermitteln. Ne? Er dreht es sich auf eine Seite, weil ich meine, er ist Israeli, er ist Jude. Er hätte sehr schnell, und man hat gute Gründe, das zu machen, sich auf eine Seite, Baklava aus Gaza heißt es, nicht aus, ich weiß nicht genau, woher ich das gekriegt habe. Also er hätte sich sehr schnell auf irgendeine Seite schlagen können, aber es hat er halt eben nicht gemacht, sondern er hat halt versucht zu vermitteln und er hat halt die klügste Variante gemacht. Er hat gesagt, wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Wir können uns da nicht den Rest unseres und jeden Lebens auf die Fresse hauen. Und sehr, sehr schön, sehr, sehr emotional auch zwischendurch, teilweise auch wirklich wahnsinnig witzig und doch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, es gibt nicht nur Till Reiners in Deutschland.
Nee.
Oh, es ist so lustig mittlerweile. Jedes Mal, wenn ich jetzt, ich sag's ganz ehrlich, ich war einer der ersten Till Reiners-Hater. Das sage ich, das bin ich auch, da bleibe ich auch dabei und werde ich auch immer dabei bleiben. Aber ich finde es schön, wie Leute mittlerweile auf den Zug mit aufspringen, die immer wieder sagen, ach, bleib mir weg mit diesem Langweiler. Der ist so, ich habe den mal als die Club-Mate unter den Comedians bezeichnet. Den kannst du machen, ja, aber eigentlich brauchst du nicht.
Ich kenne den gar nicht gut genug, muss ich ehrlich zugeben.
Mir wird er leider immer irgendwie reingespült. Ich weiß nicht warum. Weil ich halt auch viel Stand-Up-Comedians gucke, aber ich versuche immer auf englische Stand-Up-Comedians oder irgendwie andere Stand-Up-Comedians. Oder, was mir auch sehr viel reingespült wird, sind so Australier. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube, weil ich Yeah, Matt TV oder so ähnlich heißt das, oder Yeah, so, wo sich halt Leute gegenseitig Witze erzählen. Das ist halt, das habe ich halt auch, das gucke ich mir halt gerne an und das ist halt, weil die so wirklich gut sind. Und da gibt's halt so einen, da erzähle ich jetzt mal einen Witz. Aber der funktioniert leider nur auf Englisch. How do you call a bisexual whale?
Ich weiß nicht.
Maybe Dick.
Nicht schlecht.
Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ich musste lachen. Das ist so clever.
Sehr, sehr gut, ja.
Ja. Nee, aber das gucke ich mir halt auch gerne an. Da wird ab und zu mal Till Reiners reingespült. Oder diese furchtbare Lisa Eckert. Oder, wie heißt die andere? Gibt noch so eine ganz furchtbare. Egal.
Oh ja.
Du ja. weißt ja, wenn Im ich Endeffekt meine.
Alle die bei der Parodie auf nur vom Neo-Magazin, nein, vom ZDF-Magazin verarscht wurden. Lisa Eckert und wie heißt denn die? Diese Dürre.
Ja, ja. Ich komme nicht drauf, aber ihr wisst wahrscheinlich, wen wir meinen.
Oh, da habe ich noch mal Ausschnitte aus dieser Parodie gesehen. Und also wirklich der beste Moment, der so gut, also alles zusammenfasst, was diese Frau macht, ist, da steht dann halt die Parodie auf sie, die hundertprozentig sie ist, und steht da und erzählt dann in diesem österreichischen Charme, wisst ihr, wie man einen Juden, und dann Schnitt und das Publikum johlt. Und das ist so gut, das ist so auf den Punkt, weil, ne, so man versucht sowas wegzulassen, aber man nimmt dann halt doch so ein bisschen, ich habe mich nochmal totgelacht, weil ich es so, so lustig fand. Fantastico.
Ja, aber, oder, klar, unser Lieblingsopfer oder Einschlagopfer ist immer noch Mario Barth, wird es auch immer bleiben. Aber wie er halt letztens, ich habe das bloß bei Donny gesehen, den Ausschnitt, wie er halt sagt, hier wird nicht gegendert und das und das und jenes und ich habe gar keine Zeit zum Gendern, das blablabla, die ganze Geschichte. Der Bit ist geklaut von einem Stand-Up-Comedian aus den USA, so ein Immigranten da, der macht ihn aber tausendmal besser und tausendmal intelligenter, also nicht mal tausend, sondern millionenmal intelligenter.
Ja, was auch keine Leistung ist.
Ja, aber trotzdem, der macht das wirklich super intelligent. Das ist dann so, das fängt dann so halt an. I ask a friend if you want to come to for dinner. Der sagte, yeah, and I bring someone with me. Who is his name? What is his name? Nee, they, sagt er dann so. Und dann geht er nach Hause, sagt er, yeah, I bought a lot of food and pasta and such. Und dann kommt er halt mit der Freund mit einem nach Hause, mit einem Freund zu ihm als Gast. Und mit einer Begleitperson. Und dann fragt er halt wirklich so ganz trocken, where are they? Und das finde ich einfach so gut. Dieses, where are they? Das müsst ihr euch mal rein. Wenn ich es irgendwo finde, poste ich es mal bei uns auf Instagram. Es ist wirklich fantastisch.
Das ist ja das Thema, dass so viele deutsche Comedians teilweise Nummern klauen und sie nicht mal verstanden haben.
Ja, das ist böse daran.
Weil das ist ja auch so, also ne, die Vorlage, die hat ja nichts, hier der Bart, der macht daraus ja wieder so eine Anti-Gender-Debatte. Darum ging es dem Typen ja gar nicht, nee, den er da einfach eins zu eins geklaut hat.
Dem ging es einfach darum, dass er halt Englisch ewig gebraucht hat, um he, she, it und sowas zu irgendwie auseinanderzuhalten und plötzlich fangen die an mit they. Und das fand ich einfach, where are they?
Eben, und das ist ja auch was ganz anderes. Und ja, wie gesagt, das ist halt, das ist, das ist halt das Traurige. Ich habe jetzt auch, mir wurde auch wieder so ein Mario Bart-Bit in die Timeline gespielt und irgendwie guckt man sich dann noch ein bisschen an.
Ja.
Und da erzählt er dann halt, also wirklich auch ein Sketch, ganz ehrlich, da kann er noch nicht glauben, dass die noch keiner gemacht hat, wo er am Flughafen sich gerade eine Wasserflasche gekauft hat und die gleich wieder abgeben muss, weil man keine Flüssigkeit mit ins Flugzeug nehmen darf. Wo ich sie überlegt habe, ey, das ist doch wirklich der kälteste Kaffee auf diesem Planeten. Das ist Kaffeeeis, so kalt ist der. Darüber macht man doch keinen Gag. Und was ihm halt auch ganz wichtig war durchgängig zu betonen, dass die nette Dame da am Sicherheitscheck ihn auch Herr Bart genannt hat, damit alle auch wissen, dass alle wussten, dass er Mario Bart ist. Weil das ist ihm ja immer sehr, sehr wichtig. Ach, das ist. Ich freue mich immer, wenn ich bei Klaas in seinem Podcast, wenn da der Name Mario Bart fällt, weil die haben, also die hinterlassen wirklich kein gutes Wort über ihn. Es war wohl mindestens einmal so, dass er unbedingt wollte, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von der Show gefeuert wird, weil sie nicht genau gemacht hat, was Herr Bart wollte, was die natürlich nicht gemacht haben. Und deswegen wird er so schnell auch nicht noch mal auftauchen in dem Großraum. Ja, gut, widerlicher Typ.
Kurze letzte Brücke, dann können wir langsam das Ding dicht machen. Weil du sagst, Klaas, seine Produktionsfirma ist ja Florida. Und die haben ja die Viva-Doku gemacht. Zu 30 Jahre Viva.
Stimmt, ja.
Hast du die gesehen?
Noch nicht, aber ich habe sehr viel drüber gehört.
Es ist sehr, sehr interessant. Klaas ist ein bisschen ich finde es ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Es sind 3 Folgen, 30 Minuten. Ich finde es ein bisschen zu kurz für die Mattes. Dafür war diese Echt-Doku, die ich nicht gesehen habe, 3 Folgen, 1,5 Stunden. Ich glaube, das braucht man dann nur nicht. Aber so eine Stunde pro Folge hätte ich mir schon gerne angeguckt, wie es halt damals so war. Und wir sind ja, also ich bin nicht der ersten Stunde 93, da bin ich einfach zu jung dafür. Aber ich habe schon so bei 95, 96 angefangen, Viva zu gucken, auf jeden Fall. Und ja, manche Szenen waren mir sofort sogar, klar kann man sich das einbilden dann, das habe ich mir, klar, so habe ich das damals gesehen oder habe ich es damals live gesehen, aber man kam aus der Schule, hat dann Animes geguckt und dann irgendwie lief Viva oder so am Abend.
Ja, total.
Auf dem kleinen Grundig-Fernseher, den irgendwie jeder hatte. Kennst du diesen ganz kleinen Grundig-Fernseher?
Ja, aber ich hatte keinen Grundig. Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte irgendein No-Name-Ding.
Ich hatte so einen ganz kleinen Grundig-Fernseher. Da war die Röhre kleiner als der ganze Fernseher. Also der Fernseher nach hinten war viel größer als die Röhre vorn. Egal. Ja, und die Doku kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und dann sieht man auch mal, was daran so richtig gescheitert ist. Oder dass das einfach bloß so ein kleiner Zeitrahmen war, wo das halt richtig funktioniert hat. Von nicht mal 10 Jahren eigentlich so wirklich. Und ich wusste gar nicht, dass die letzte Viva-Folge 2018 ausgestrahlt wurde. Oder letzte Viva. 2018. Okay. Wo dann wirklich so Sarah Kuttner da gesessen haben und ich glaube noch Colleen Fernandes, also so ein paar Urgesteine nächstes Mal und die einfach die ganze Zeit so in die Kamera geguckt haben, kill me please. Die ganze Zeit nur so, ich brauche das Geld, aber ich will eigentlich nicht hier sein, Leute. Das war wirklich so. Ja, und dann solche ganz furchtbaren Menschen wie Nils Ruf, der mir damals schon zum Kotzen fand. Und jetzt ich nochmal gesehen habe, warum ich den damals schon zum Kotzen fand. Ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Mensch. Dass denn niemand mal wirklich mit einer Stahlstange verprügelt hat, ist eine Wunder.
Ja, tatsächlich. Also der war mir auch mal. Ich habe das dann tatsächlich, man hat es ja irgendwie alles geguckt und ich weiß nicht, Kamikaze war ja seine Sendung. Das habe ich dann auch immer mal wieder geguckt, aber
habe ich nie gesehen. Habe ich, glaube zweimal reingeguckt. Mir war es damals schon zu dämlich mit dieser Kamikaze, wo halt so eine junge Frau da als Katze sozusagen hingesetzt hat. Das war mir damals schon irgendwie zu doof. Und der war auch nie lustig irgendwie. Aber egal. Nee,
der war halt immer geschmacklos, ne? Also der hat ja noch mal neue Bekanntheit gekriegt, als er irgendwie, ich weiß gar nicht, da war gerade wer gestorben und er hat direkt danach irgendwie auf Twitter geschrieben, hab 2 Tickets für, ich weiß nicht, was, Roger Cizzo? Ist Roger Cizzo überhaupt tot?
Der ist gestorben, ja.
Ja, dann könnte es der gewesen, hier 2 Tickets für Roger Cizzo zum halben Preis abzugeben oder sowas. Das halt, ne, Comedy ist immer Drama plus Abstand, sagt man ja, und das Thema Abstand hat er halt nie so richtig begriffen und fand sich halt unglaublich, ja, im Endeffekt ist er auch nur Oliver Pocher. mit etwas brutaler und dafür etwas weniger Crowdpleaser.
Ja, ich finde, also das habe ich aber schon öfters mal gehört, das hat Oliver Pocher in der Doku viel zu gut wegkommt. Also ja, der kommt halt viel zu gut weg. Der wird halt so ein bisschen in der letzten Folge so maximal fünf Minuten irgendwie wird über ihn geredet, dass er damals sozusagen, es kann ja auch so gewesen sein, sozusagen der Einschaltgrund war für viele, aber trotzdem, er war trotzdem Arsch.
Ja, und heute ist er halt, also ich weiß nicht, inwieweit du das mitgekriegt hast, jetzt hat sich ja seine Frau von ihm getrennt. Nee, gar nicht,
ich hab mit absolut nichts von dem Krieg mit.
Ja, sei froh, ich habe das so ein bisschen über Podcast und sowas mitgekriegt, seine Frau hat sich jetzt von ihm getrennt.
Endlich.
Und ja, ja, also ganz ehrlich, die ist so weit über seinem Leben, aber andere Geschichte. Und was macht der getreue Ehemann, der uns während Corona noch allen erzählt hat, wie peinlich diese Influencer sind, die öffentlich ihre Trennung ausleben und sowas. Genau, er lebt seine Trennung öffentlich aus. Jetzt hat er irgendwie, glaube ich, sogar einen Song über ihren angeblichen Neuen gemacht, den er halt auch jetzt imitiert. Für den hat er einen eigenen Instagram-Account angelegt, um sich über ihn lustig zu machen, weil das ist so ein Life-Coach. So, ja, über die kann man sich lustig machen, aber sich über ihn lustig zu machen, weil er dir die Frau ausgespannt hat, ist halt irgendwie auch kleingeistig, aber gut. Kleingeist wird, glaube ich, auch auf seinem Grabstein stehen. Also,
ich habe das mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass er irgendwie in diesem Video dann Blackfacing betrieben hat?
Ja, das macht er sowieso die ganze Zeit.
Also, ach schön, ne, cool.
Weil da hat er ja auch die Ausrede aller Doofen, weil er hat Mola gefragt und Mola hat gesagt, mich stört das nicht, wenn sich Leute schwarz anmalen und deswegen ist das ja für alle okay.
Das finde ich ja nun schon wieder fast schon so gut, dass es lustig ist. Ich habe Mola gefragt, ist ja genauso wie, ja, du machst rassistische Witze, ich kenne auch einen Schwarzen.
Ja, da genau kann, das, da darf ich, da also darf das, ich das. Die Dauerausrede.
Ja. Ja, vor allem Mola, ey, der ist seit 20 Jahren nicht mehr relevant oder seit 15 Jahren.
Aber nach allem, was man da hört, wissen das alle außer Mola. Denn Mola hält sich immer noch für oberrelevant.
Ja, das ist so unfassbar lustig. Ich habe mal wirklich bei YouTube eingegeben, Mola Adebesi. Einfach mal so aus Spaß. Und da kommt so eine, ich glaube, das ist Stern-TV oder irgend so eine Geschichte, begleitet ihn bei so einem ganz normalen Tag von Mola Adebesi, wie er bei irgendeiner bescheuerten Schlagerveranstaltung irgendwo im letzten Loch vom Pott irgendwo die Moderation macht. Aber er tut so, als würde er gerade im Wembley-Stadion Queen ansagen.
Mhm. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das
so lustig
eine Selbstrettung ist oder ob er das wirklich so sieht, aber man hat wirklich das Gefühl, dass der irgendwie den Schuss nicht ganz gehört hat.
Ja gut, aber guck dir die Viva-Doku an, dann weißt du, glaube ich, auch, woher das kommt, dass der so abgehoben ist. Oder realitätsfremd, sagen wir es mal so. Der hat dann auch so ein paar Sachen losgelassen, wo ich mir dachte so, Freund Baule. Aber egal. Guckt sie euch an, die ist sehr gut. Ich glaube, die ist noch Was stand irgendwie bis 2027 in der ARD-Mediathek zur Verfügung? Also habt ihr noch ein bisschen Zeit, das zu gucken.
Echt ARD ist das? Ich dachte, die wäre auf Prime oder sowas.
Oh, nee, ist ARD-Mediatheks-Doku. Genauso wie die Echt-Doku. Aber die habe ich auch die Hälfte von der ersten Folge gesehen. Dachte ich mir, das kann ich mir nicht antun. Das ist mir zu viel.
Ja, das glaube ich. Also zumal Echt mich ja nie so echt berührt hat.
Aber ich hab hier den Podcast gehört mit Matze Hilscher, wo halt Kim und ich habe den anderen vergessen, der hier bei Deine Freunde ist. Ich glaube, Jonas heißt er. Gunnar heißt der oder so ähnlich.
Ja, stimmt, das kommt hin, glaube ich. Ja.
Gunnar heißt der, gehört. Und mir ging Kim Frank so hart auf die Eier, die ganze Zeit. Dieses da wehleidige künstlerische Gehabe von dem.
Dieses Künstlerische geht mir so auf die Nerven bei dem. Das ist auch, der hat auf dem, es gab zum vorletzten Bossa-Album, gab es auch ein Bonus-Album sozusagen mit Live-Tracks aus der Großen Freiheit in Hamburg. Und da hat, haben sie Junimond gesungen?
Ist ja egal. Ja, Junimond war ja Rio Reiser, das wäre ja nicht
ja, so ja, ich, aber es war halt ein Song, also auf jeden Fall hat er mit Bosse zusammen einen Song gesungen. Mhm. Und hat dann danach Bosse noch so ein paar nette Worte gesagt. Das ist schon wieder so, so künstlerisch überhöhnt und auch sich selbst schon wieder mit der Art des Kompliments in den Mittelpunkt stehen. So, Aki, ich freue mich so, wir freuen uns alle so, dass das so gut läuft. Und wir stehen alle da hinten und weinen, weil es so schön ist. Und man hört die ganze Zeit, wie Aki ihn so langsam von der Bühne kriegen will. So, danke, danke, tschüss, ja, tschüss. Kim Frank, danke, tschüss. So, weil er halt nicht der Typ dafür ist, für so Rumgeseier.
Ja, und Matze Hilscher, der Versatz, auch, der ist halt zu nett. Mhm. Der kann es nicht irgendwie abmoderieren oder so. Aber du hast ja, ich habe mir teilweise gedacht, Alter, halt die Fresse. Da hast du dann irgendwann so gemerkt, wie er kurz Pause gemacht hat und noch ein intelligenteres Wort, als er eigentlich sagen wollte, gesucht hat in seinem Kopf. Und sowas. Ja. Also, nee. Und dann so, dann die Leute, die auch Kim Frank feiern, so, das sind so, das ist so ein ganz sensibler und so, nee, ist einfach bloß ein Trottel. Sorry, aber ein Trottel vielleicht nicht, aber der hat sich auch irgendwo verloren in der Zeit jetzt. Er hat keinen Erfolg gehabt nach echt mehr. Er hat ein paar Videos gemacht, die okay sind, die auch relativ erfolgreich, er hat relativ erfolgreiche Videos gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, Musikvideos.
Ja, eben.
Denn sein Film ist komplette Schrott, den er gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und die paar Filme, wo er mitgespielt hat, die sind auch Schrott, so NVA oder so, das ist doch kompletter Bullshit.
Also. Da haben alle halt mit mehr gerechnet, ne? Und er selbst, glaube ich, am meisten.
Ja, und deshalb, nee, Kim Frank braucht kein Mensch. Und wie er dann auch so erzählt hat, aber dann hören wir wirklich auf, wie er dann so erzählt hat, wie er mit seiner Frau weinend vor den Archivaufnahmen saß. Und noch mit seiner Frau immer zu ihm sagte, Kim, tu dir das bloß nicht an, das macht dich doch seelisch und kaputt und so. Und er sagt, nein, ich kämpfe mich da durch, ich muss das für meine Bandkollegen machen, die haben es verdient und so. Und ich dachte, Alter, du kannst nicht noch melodramatischer sein, oder?
Wahrscheinlich kann er doch, ja.
Das war so schrecklich. Na gut, Leute, das war unsere erste Folge für 2024, nicht die letzte. Dafür sorgen wir schon.
Richtig.
Ich muss mal überlegen, ich habe gerade überlegt, vielleicht machen wir auch einen neuen Veröffentlichung. Nee, wir bleiben beim Freitag. Freitag ist gut, aber ich weiß nicht, wir haben jetzt Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffe, das noch zu schneiden und hochzuladen. Ansonsten kommt es nächste Woche, also dann am 10. oder so, keine Ahnung, irgend sowas in der Ecke war das.
Wäre auch nicht so schlimm, dann hätten wir wieder den Wechselrhythmus mit dem Wrestling-Podcast. Aber das kriegen wir
alles schon hin. Machen wir gleich so, weil ich schaffe das nicht bis morgen. Ich habe jetzt noch Hunger und.
Ja, nee, dann machen wir das doch so.
Schneide es in Ruhe in der Woche und lade es dann hoch, damit ihr auch ein bisschen Insights habt, weil Dennis macht da nichts, das mache alles ich.
Richtig.
Dennis schickt mir bloß die Files. Alles gut. Das war ja.
Das mache ich aber ganz alleine.
Ja, aber das machst du aber richtig schön. Gut, Leute, dann 2024 ist auch ein neues Jahr, deshalb sage ich, wählt Nazis und
genau, wir machen es jetzt mal ganz anders.
Ja, wählt Nazis, yes.
Heil Höcke,
Entschuldigung. Der muss natürlich übertreiben, Mann, am Ende.
Entschuldigung. Ich habe mich mitreißen lassen. Nein, wir wählen immer noch keine Nazis.
Doch, am Ende muss ich noch eins sagen, da bin ich aus allen Wolken gefallen, als jemand zu mir sagte, als es hier geschneit hat, ja, endlich wird das Wetter, wie Deutschland sein sollte, weiß.
Es war hoffentlich anders gemeint.
Nein, es war genauso gemeint, weil ich genau weiß, was für ein Typ das ist.
Okay, ja, nee, gut, dann.
Ja.
Ach du Scheiße.
Ja, in dem Sinne, Leute, macht's gut und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr für Vorsätze habt. Ja, was?
Genau. Wählt wirklich keine Nazis.
Nein, das ist Willen.
Dringender denn je.
Aber ich bin mir jetzt mal, wir sagen das zwar, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt zuhört, nur ansatzweise daran denkt, die AfD zu wählen.
Das stimmt wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist ein bisschen so Preaching to the Choir gerade.
Ja, ich glaube auch, weil ganz ehrlich, also wer uns hört, also vor allen Dingen, wenn ihr das hier hört und denkt, nö, ich will trotzdem AfD, hört auf, uns zu hören, ganz ehrlich.
Und rennt einfach mit voller Wucht gegen Mauern.
Ja, und das spielt auch mal ein bisschen auf der Autobahn.
Ja, es ist schön da. Na, Autobahn nicht, die Leute, die überfahren, das ist halt, die haben so ein Trauma hinter sich, das brauchen wir nicht haben. Das
stimmt.
Deshalb bindet euch mal so richtig schön 20 Kilo Säcke um euch rum und geht ins Wasser. Das wird auch ein Thema. Gut, Leute, in dem Sinne, macht's gut und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Vorsätze habt, ob ihr die einhalten wollt oder nicht. Und wenn, ist auch egal. Macht's gut.
Tschüss.